endlich passiert. Ein bisschen länger hat es gedauert. Eigentlich wollte ich gestern aufnehmen mit dir. Lieber Daniel aus Leipzig.
Ja, hallo.
Der Energieexperte. So bezeichne ich dich immer auf Patreon. Du bist ja schon ein paar Mal da zu Gast gewesen. Auf Patreon. Und jetzt zum ersten Mal in der öffentlichen Folge. Richtig. Herzlich willkommen.
Ja, dankeschön. Endlich einmal in der öffentlichen Folge. Freut mich.
Genau, also das heißt,
große Ehre.
Ein paar Leute kenne ich ja schon und alle anderen lerne ich dann jetzt auch öffentlich kennen. Und ich unterhalte mich sowieso auch immer gerne mit dir. Also nicht nur, weil wir jetzt auch eigentlich schon seit einer gewissen Weile befreundet sind. Ich glaube, so ziemlich kurz, nachdem ich nach Leipzig gezogen bin, haben wir uns irgendwie schon kennengelernt und angefreundet.
Zwei Jahre jetzt, glaube ich, fast.
Ja, ich bin September 21 bin ich nach Leipzig gezogen. Ja. Ich glaube, so kurz danach haben wir uns auch getroffen und hänge mal ganz gerne rum. Und du hast ja sowieso auch einen interessanten Beruf. Also Verfahrenstechnik, ne?
Genau, Energieverfahrenstechnik.
Ja, das ist halt ein Thema, von dem ich halt keine Ahnung habe. Also ich lehne natürlich immer aus ideologiekritischen Gründen diesen ganzen Wahnsinn ab, so mit dem wir uns halt irgendwie immer beschäftigen müssen. Aber ich finde es immer sehr angenehm und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die beiden Patreon-Folgen mit dir auch sehr viel gehört wurden. Mein subjektiver Eindruck ist, die Folgen wurden mehr gehört als alle Monologe, die ich so gemacht habe. Weil du kannst das halt immer noch sehr, sehr gut und sehr schlüssig und detailliert aufdröseln, halt diese ganzen Buzzwords wie Energiewende, erneuerbare Energien und so weiter. Und das wird auch Schwerpunkt heute sein. Wir werden das alles anteasern, anschneiden, ein paar Begriffe erklären. Also du erklärst es, weil ich lasse mir das auch mal gerne von dir erklären. Ja. Und wer mehr wissen will, kommen wir doch zu Patreon. Da haben wir schon zwei Folgen gemacht. Einmal die grünes Wachstum-Folge, die haben wir, glaube ich, Anfang des Jahres gemacht.
Das war eine der ersten, glaube ich. Das war die erste, genau.
Genau, also es war eine der ersten Folgen, die ich auf Patreon gemacht habe und die erste mit dir. Und die zweite Folge, die wir gemacht haben, das war, glaube ich, kurz nach diesem leider gescheiterten Klimavolksentscheid in Berlin.
Genau, das war nach Berlin, das war die Fossile Zyniker, war
genau,
das?
Genau, Fossile Zyniker.
Die erste Folge war um Lützi herum.
Da, genau, stimmt. Es gab nämlich beides Mal auch konkrete Anlässe. Ja, genau, das eine war nämlich das Abbaggern der Kohlebestände unterhalb dieses Weilers, nennt man das ja, glaube ich. Also nicht mal ein Dorf, sondern Weiler. Lützi, liebevoll Lützi also, genannt.
Die Lagerstätte der Kohleweiler.
Also ganz kurz im linken infantilen Welpe zusammengefasst, der böse Staat, der gelenkt wird von, also Staat und Kapital, ne, man kennt das ja, hinter dem Faschismus steht ja das Kapital, ja, man kennt's. Also RWE, also der Staat macht sich zum Büttel von RWE und mit Hilfe von unfassbarer Polizeigewalt haben die dort halt einfach ein Dorf, ein ganz idyllisches, harmonisches Dorf.
Genau, das Bullerbü da abgebaggert.
Genau, also wo halt auch niemand mehr gewohnt hat, der da ursprünglich mal gewohnt hat. Das war halt besetztes Dorf halt von irgendwelchen Aktivisti, wie sie sich mittlerweile ja nennen. Genau, das ist so im Tenor von diesen Leuten ist das so. Aber der psychische diese kognitive Dissonanz hat sich vor allem darin geäußert, dass dort grüne Landtags- und Bundestagsabgeordnete auf den Demos waren und die auch toll fanden, während ihre Mutterpartei dafür verantwortlich war für
und
die Entscheidung.
Und die sogar selbst dafür gestimmt haben und sich dann dahingestellt haben und gesagt haben.
Genau, das können wir nachher, das schreibe ich mir jetzt auch nochmal auf, weil auch Herr Habeck hat ja jetzt vor ein paar Tagen wieder verkündet, dass noch weitere Kohlekraftwerke wieder, dass es noch weitergeht, ne?
Genau.
Ich muss das nochmal raussuchen.
Ich habe ja die kleine Meldung hier mitgebracht.
Ah,
ne?
Genau.
Richtig, da können wir gleich mal drauf eingehen.
Genau.
Von das erste, bis 2030 droht wegen des schleppenden Ausbaus erneuerbarer Energien eine Stromlücke. Statt zu sinken, könnte der Strompreis so weiter drastisch steigen. Also, ne? Wer hätte es gedacht?
Ja, wer hätte das gedacht?
Wer hätte es ahnen können? Wir schalten die Kernkraftwerke ab die letzten Jahre und plötzlich haben für keinen Ersatz gesorgt und plötzlich der Strom wird knapp.
Genau, das war überhaupt nicht absehbar, aber es gab noch eine andere Meldung aus den letzten Tagen. Lass uns noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich will eigentlich gleich noch mit was anderem starten. Ach verdammt, ey. Wo ist es denn hier? Ach hier, Habeck. Alte Kohlekraftwerke im Winter wieder anschalten.
Genau. Und das
sagte Herr Habeck jetzt, das muss vor ein paar Tagen gewesen sein.
Richtig, genau, das kommt dann zu, dass man da ein paar von den Kraftwerken, es wurden ja so schon alte wieder ans Netz genommen, die man ja eigentlich schon abgeschaltet hatte.
Genau.
Zusätzlich dazu, dass man ja, wir erinnern uns ja alles an letztes Jahr, ne? Russland, Krieg.
Genau.
Die Diskussion, Kernkraftwerke, ja, nein. Ja. Währenddessen haben wir schön das Gas aus der dritten Welt abgekauft.
Ja,
das Flüssiggas den Indern weggekauft, während die da ihre Hitzewelle hatten, die Kohle umgeleitet. Südafrika nochmal gesagt, komm, könnt ihr nicht nochmal. Also, ne, so hier den beigen Mantel aufgemacht.
Genau.
Habt ihr noch,
Habt ihr noch ein bisschen was?
Habt ihr noch ein bisschen was, ne? Einmal noch.
Einmal noch, komm. Aber nur aus dem Grund, weil wir halt, weil die Deutschen es wieder alles besser wissen und aus ideologischen Gründen AKWs abschalten, beziehungsweise nicht weiter betreiben. Egal, das machen wir nachher. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das so zum ungefähr zum Schwerpunkt dieser Folge und auch zum Schwerpunkt der beiden Patreon-Folgen. In der zweiten ging es dann auch so, da hatten wir auch so Schwerpunkt Degrowth und so, da hast du das sehr detailliert erklärt.
Genau, mal erklärt, was ist Degrowth, was gibt es da so für verschiedene Konzepte, genau. So eine kleine Kritik da dran auch. Und ich denke, das soll heute auch nochmal mein Schwerpunkt auch werden.
Genau.
Nochmal, warum diese Leute diesen Degrowth so durchsetzen wollen und was sie für gesellschaftliche Vorstellungen haben, die diese ganzen Konzepte auch vereint.
Genau, und das ist nämlich, das finde ich nämlich immer am interessantesten. Man muss ja das demaskieren, weil das Problem ist halt, es klingt ja wie so oft bei linken utopischen oder je nach Perspektive dystopischen Ideen, klingt es ja erstmal gut. Das ist ja der Unterschied, warum zum Beispiel grundsätzlich auch linke Gewalt halt immer eher verharmlost wird oder immer eher auf Zustimmung stößt in Teilen der Gesellschaft. Sogar, das geht ja so weit, dass auch gesagt wird, naja, das mit dem Sozialismus, Kommunismus, Stalin, gut, entweder sagt man, das hatte nichts damit zu tun oder, ja, die Idee ist ja schon was Gutes und das würde ja niemand, außer so ein paar völlig verwirrte, irre Neonazis, die es irgendwo noch gibt, würde ja niemand auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, der Nationalsozialismus war jetzt auch schon eine gute Idee. Das hatte ja Broder gerade gehabt. Ja. Ne?
Naturschutz, wer willst du nicht die Natur?
Genau, das ist ja, das sind ja genau diese Buzzwords und dieses Klimawandel. Ja, du willst doch nicht, dass die Erde 1,5 Grad heißer wird und so weiter. Das sind ja immer diese hehren Motive, die diesen Leuten immer unterstellt werden. Und deswegen ist man auch viel eher bereit, darüber hinwegzusehen. Also Punkt der Gewalt, ich bin kein Pazifist, so. Aber, und ich finde jetzt auch, sich auf die Straße festkleben, ist noch was anderes, als wenn man jetzt jemanden halt krankenhausreif schlägt. Aber ich glaube, der Tenor ist irgendwie klar. So. Und ich glaube, das ist nämlich auch wichtig, darauf hinzuweisen, was eigentlich das bedeutet, wenn man das alles umsetzt, was Fridays for Future bis letzte Generation halt so fordert. Machen wir auch gleich. Aber erstmal machen wir mal ein bisschen, das, was jetzt in Leipzig die letzten Tage Stadtgespräch war.
Helikopter gut gekreist die Tage.
Ihr habt es ja auch alle gesehen, alle, die mir folgen, auf Instagram folgen. Ich war ja live vor Ort, Freitagnacht in Connewitz. Es ging natürlich um diese Gerichtsverhandlung gegen Lina E., die jetzt ja ein Ende gefunden hat. Ich habe dazu auch ausführlich alles auf Patreon gesagt mit Jörg, mit Felsenkeller Jörg. Das ist eine sehr, sehr gute Folge geworden auf Patreon. Deswegen werde ich jetzt in der Öffentlichkeit jetzt das nicht nochmal alles aufdröseln, wie ich jetzt zu Lina E. und ihrer Gang halt stehe. Und auch zum Gerichtsurteil werde ich mich nicht weiter äußern, weil ich bin kein Jurist. Aber es war ja jetzt bemerkenswert, also meine These ist, selbst wenn Lina E. nur für 4 Wochen Stubenarrest verurteilt worden wäre, wäre es trotzdem so gelaufen, weil, scheiße, das ist halt ein bisschen, trocknen Hals. Sorry. So, genau, weil staatliche Repression und das ist ja immer der Linke, das ist ja dieses infantile Gehabe von Linken, ich kenne es ja selber auch noch aus meiner Zeit. Man inszeniert sich als ultramilitanter Staatsfeind, will auch so wahrgenommen werden von der, also ich, mir war das damals auf jeden Fall wichtig, dass ich auch wie nicht nur beim Verfassungsschutz, sondern auch generell auch in der verhassten bürgerlichen Gesellschaft, um die man ja eigentlich ja kämpft, weil man braucht die Leute ja für die Revolution, sind ja nützliche Idioten, aber trotzdem wollte ich auch halt gefährlich gelten bei diesen Leuten. Das heißt, man macht auf dicke Hose, man macht auf Staatsfeind, obwohl man sich ja eigentlich nur noch in Nuancen unterscheidet. Das war, ist heute noch viel krasser als früher. Aber im Prinzip ist es ist der militante Arm der Zivilgesellschaft. Jeder normale Mensch hasst Nazis, kommt aber nicht auf die Idee, diese Leute mit dem Hammer berufsunfähig zu prügeln. So, das ist halt eigentlich das.
Vor allem, wenn sie irgendein random Arbeiter sind, auch wenn der vielleicht wirklich eine widerliche Einstellung hat, aber da gerade random einfach nur da war.
Ja, dieser Kanalarbeiter, genau. Das sind halt so Dinge, das war auch damals bei mir in der autonomen Antifa klar, dass wir Leute nicht, also wir prügeln Leute nicht bis in die Bewusstlosigkeit und nehmen schwerste Verletzungen in Kauf. Das haben wir einfach nicht gemacht und ich kannte auch so gut wie niemanden, der dazu auch bereit war. Das ist schon nochmal eine Eskalationsstufe und ich glaube, wenn man das gesamtgesellschaftlich betrachtet, auch die Entwicklung der Zivilgesellschaft, wir wissen alle, die Folge Zivilgesellschaft mit Jörg kann man sich auch nochmal anhören, öffentliche Folge, die Zivilgesellschaft in Deutschland ist der Motor der Current Things, wie man es heutzutage sagt, und dementsprechend unterscheidet sich halt, wenn man als militanter Antifaschist auftreten will, aber eigentlich in einem mehr gesellschaftlichen Rückhalt schwimmt. Wir sind mehr Bündnis für Demokratie, Schule ohne Rassismus. Es gibt milliardenschwere staatliche Böhmi und Co.
Jetzt auch erst wieder ja hier Twitter analysiert, wie schlimm rechts das da alles geworden ist.
Es ist so geil. Es ist sogar, je mehr sie den Diskurs bestimmen, und das tun sie, desto bezweifelter muss man sich davon abgrenzen. Das ist natürlich gerade in diesem autonomen Antifa-Milieu besonders heftig, weil du merkst, sonst geht die komplette Legitimation weg. Und diese Leute sind aber eigentlich nicht staatsfeindlich. Die sind, unterscheiden sich nur durch ihre Militanz noch vom gesamten, noch von der gesamten Zivilgesellschaft. Oh Mann, ey. Was ist denn los? Genau. Und aber ansonsten unterscheidet sie gar nichts mehr von diesen Leuten. Und aber man macht auf dicke Hose, man macht auf Staatsfeind, dann schlägt der Staat zurück und dann heult man halt rum. Das war schon immer so. Ich weiß auch, auf jeder Demo, auf der ich war, wo es geknallt hat, was ich damals überhaupt nicht abwarten konnte, bis es endlich losging, die Presseerklärung stand schon vorher fest. Und natürlich immer die Cops sind schuld. Es war Freitag. Also, ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, nein, war meistens nicht so. Es war auch so, Freitag war ich dann Konnewitz und es war halt so Massenkornern angesagt, Wiederbachpark, das ist ja, naja, wer Konnewitz kennt, weiß, dass es ja nicht
ist. Ich habe mich damit jetzt ja auch nicht beschäftigt, aber warum dauert es 8 Stunden, so ein Urteil zu verkündigen?
Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das auch bemerkenswert, dass sie halt ja unter Auflagen freigelassen wurde. Und ich tatsächlich kann ich die Begründung auch nachvollziehen. Da ist natürlich, da dreht dann rechts, Twitter dreht natürlich dann am Rad.
Ja.
Ich bin kein Fan von Whataboutism. Also von beiden Seiten bin ich kein Fan von Whataboutism, dass die einen sagen, ja, aber die Nazis werden nicht verknackt und die anderen sagen, ja, aber die Strafe ist viel zu gering. Ich bin kein Jurist, ich maße mir nicht an, zu sagen, dass die Strafe ist zu gering oder so, aber ich kann die Begründung, warum Lina erstmal auf freien Fuß gesetzt wurde unter ziemlich strengen Auflagen, ist nachvollziehbar. Das Risiko, dass die abtaucht bei einer Reststrafe von wahrscheinlich 12 Monaten, ist sehr gering. So, die wird nicht abtauchen, die wird irgendwann ihre Reststrafe absitzen, danach wird sie weiter studieren und wird dann auf jeden Fall, irgendwo wird die schon unterkommen.
Sie wird den Marsch durch die Institution wahrscheinlich genauso machen, wird noch in irgendeiner Stiftung, NGO unterkommen.
Genau.
Was ich daran immer wieder faszinierend finde, es gibt ja von beiden Seiten diesen Vorwurf, ne? Die Rechten sagen immer, man macht zu wenig gegen die Migranten, ne? Der Staat müsste mal mehr machen und warum greift da keiner ein?
Genau.
Und genauso sagen die Linken ja auf der anderen Seite, ja, der Staat macht ja zu wenig gegen rechte Gewalt, also müssen wir das jetzt übernehmen, ne?
Das ist ja,
genauso könnte man ja auch mit der Begründung sagen, der Staat macht nichts gegen migrantische Gewalt, also nimmt man das jetzt mal selbst in die Hand, ne? Wäre jetzt mal so eine Konsequenz, wenn man dieser Logik folgt.
Genau, ja.
Aber ich meine, ich finde es ja auch interessant, wenn man jetzt zum Beispiel mal diesen Fall da verfolgt hat mit diesem Jordan Neely in Amerika.
Ja.
Der da in der Bahn, dieser Obdachlose,
ja,
umgebracht wurde.
Nicht verfolgt.
Von einem Marine.
Ja.
Der hat irgendwie eine Gefahr dargestellt dort, so, ja, aus den Augen derer, die da dabei gestanden haben. Und
ja,
ne, typisch Obdachloser, ne? Man weiß nicht, auf der Straße schon ewig, auch schon mehrere Verurteilungen.
Mhm.
Und auf was ich hier hinaus will, ist ja, ich gibt da so einen wunderbaren Begriff, der heißt Anarcho-Tyranny, ne?
Ja.
Es hat nichts mit einem Anarchismus zu tun, aber es läuft darauf hinaus, dass man sagt, man hat eine Zivilgesellschaft, wo der Staat in das Leben der einzelnen privaten Leute eingreift bis zum geht nicht mehr, ne? Ne? Passt ja auch passend Energiewende, ne? Man,
ja,
reguliert das Leben der Leute, nochmal eine Steuer drauf und reguliert,
genau,
das Leben bis ins kleinste Detail durch, aber die grundlegenden Aufgaben, gesellschaftliche Sicherheit, Infrastruktur erhalten, vielleicht auch dafür sorgen, dass Leute, die obdachlos sind, irgendwie von der Straße kommen und gar keine Gefahr mehr darstellen.
Ja.
Das macht man nicht. Da hat man wirklich als Staat vollkommen versagt,
ja,
geht auf so einem Pseudo-Individualismus, oh nee, darf man nicht ran, ist ein Opfer, ne?
Ja.
Haben wir psychische Gewalt und können wir nichts machen und so. Also finde ich hier einen wunderbaren Begriff. Ist natürlich auch, muss man vorsichtig sein, Begriff von irgendeinem rechten Amerikaner geprägt, aber ich finde den sehr gut, wenn es um diese Beschreibung geht der Gesellschaft insgesamt, wo wir uns bewegen. Ne? Auch bei,
ja,
George Floyd hatten wir ja ähnliche Sachen.
Mhm. Das ist wirklich sehr gut analysiert, dass tatsächlich, wir leben ja nun mal in einem Staat, also erwarte ich auch, dass der Staat, für den ich ja Geld bezahle und nicht so wenig,
genau,
erwarte ich auch, dass der Staat gewissen Aufgaben nachkommt, also eine gewisse Souveränität ausstrahlt. Man muss nicht mal so weit gehen, dass man sagt, wie in Frankreich, wo die Polizei sich zum Beispiel in gewisse Banlieues gar nicht mehr reintraut. Oder auch wie in England gibt es auch dieses kommunitaristische Modell, wo halt Labour, das ist immer Labour, die ja machen quasi de facto irgendwelche Deals mit irgendwelchen Pakistani-Communities. Das sind meistens sehr, sehr
geht gut, ja.
Also ich sag mal, das ist sehr sportlich.
Die leben ihr Leben.
Islamisten, so sag ich mal. Ja, also genau. Meine,
was Ähnliches hat man ja auch, ne? Schaut, man muss ja nur mal nach in die Kalifornien in die, oder in die Küstenstädte in Amerika generell schauen.
Ja.
San Francisco, L.A., was da los ist. Ne? Der Staat auf der anderen Seite will auch in Kalifornien, auch bestes Beispiel, eine Energiewende voranbringen, Verbrenner verbieten und da nochmal die Energie und da nochmal die Abgaswerte nochmal hochsetzen. Aber genau. So die eigentliche, wirklich das eigentliche Zivilleben dort bricht ja vollkommen zusammen.
Das bricht vollkommen zusammen. Also Kalifornien ist wirklich das Musterbeispiel dafür, was passiert, wenn du halt eine Stadt oder ein County halt über Jahrzehnte lang hinweg irgendwelchen Ideologen überlässt.
Ja.
So. Und das sehen wir in Ansätzen teilweise auch in Berlin, wo auch gewisse zivile Infrastruktur, gesellschaftliche Infrastruktur nicht mehr so funktioniert, wie es mal eigentlich sein sollte. Wo der Staat tatsächlich seinen Aufgaben, ich habe nicht viele Anforderungen an den Staat, aber gewisse Sachen müssen funktionieren. So. Ansonsten, ja gut, wir leben halt nun mal nicht in einem, also in einem, ich weiß nicht, ich las jetzt in den letzten Tagen auch in Zeitschriften, die ich eigentlich häufiger mal lese, wie Cicero, las ich dann so Assoziationen, als auch um diesen Fall Lina E. ging, halt zum Wilden Westen. Ich finde, das ist immer, das sind so beschissene Buzzwords. Das ist so, da wird so der Eindruck erweckt, da konnte jeder jeden über den Haufen schießen, wie es einem halt beliebt hat. Und es gab gar keine Konsequenzen, gar keine rechtlichen Konsequenzen oder so. Aber trotzdem, ich sehe es halt so, wenn wir weiter darauf hinaussteuern, dass es auf so einen Zerfall von der Gesellschaft und auch damit Zerfall von staatlicher Infrastruktur hinausläuft, dann ist es irgendwann so ein Alle gegen Alle, so eine Racket-Herrschaft, Klicken-Banden-Racket-Herrschaft. Und da würde ich sagen, da ist mir schon ziemlich klar, wer da gewinnt. Und das werden nicht die grünen Soyboys.
Genau, die nicht.
Die nicht, nee. Ich glaube, ich muss mal die Batterien wechseln. Warte mal kurz. So, frische Batterien drin. So, jetzt machen wir weiter. Ich glaube, mein Husten ist auch weg. Keine Ahnung, was das war. Ja, genau. Also das wäre eigentlich so eine Dystopie, auf die ich jetzt nicht so Bock habe. Also dieser Zerfall des von jeder staatlicher, ach, ist immer so schwierig.
Eigentlich. Ja, na, vor allem unter der gleichzeitigen Prämisse, der Staat macht gar nichts mehr, ne? Also der kümmert sich nicht darum, dass das Stromnetz irgendwo stimmt, der kümmert sich nicht darum, dass irgendwie vielleicht die Bildung stimmt,
ja.
Sondern ist nur dafür da noch, das Zivilleben im Einzelnen, die Familie vielleicht als solches auch zu kontrollieren,
ja.
Und zerschlägt familiäre Strukturen, ne, und ist dafür noch da, wahrscheinlich vielleicht sogar noch so gewerkschaftliche und kirchliche auch Gemeinden, die ja. Auch so im Kleinen natürlich für ein gesellschaftliches Leben sind, zu zerstören,
ja.
Aber so im Großen und Ganzen dann dafür zu sorgen, dass man so als solches eine Voraussetzung hat für so ein Leben, da zieht er sich vollkommen zurück und überlässt das dann anderen Interessengruppen.
Genau, und
oder verhilft denen dann noch für zu ihrem Interesse.
Ja, es ist sowieso, also die Frage, wie halten wir es mit dem Staat, ist ja auch eine interessante Frage. Das wäre aber tatsächlich, das können wir irgendwann auf Patreon auch nochmal irgendwann tatsächlich vertiefen. Aber ich nehme jetzt wieder das auf und schieße wieder den Bogen zu dem, was in Leipzig letzten Tage los war, weil, das hat ja auch jeder mitbekommen, die groß angekündigte seit Monaten für mobilisiert wurde, die Tag X Demo nach der Urteilsverkündung fand ja eigentlich nicht statt. So. Und das war mir auch klar, weil wenn du halt über Monate hinweg in der gesamten europäischen militanten Linken mobilisierst, mit Catchphrases wie für jedes Jahr, was Lina Engel kriegt, gibt es 1 Million Euro Sachschaden, was jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht viel ist. Also 5 Millionen, 5 Jahre hat sie gekriegt, 5 Millionen Euro Sachschaden. Also komm.
Komm, mal noch was gedruckt und dann.
Ja, komm, genau, das kriegt man, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Das ist jetzt für den Staat, würde ich sagen, jetzt keine Kampfaufforderung.
Ja.
Das steht ja und. Also, aber es war ja so. Also nachdem, es hat ja Donnerstag, nee, Mittwoch nach der Urteilsverkündung gab es ja eine Kundgebung am Lene-Vogt-Park, die durfte nicht laufen. Die Bullen haben den Lene-Vogt-Park quasi eingekesselt, nur in kleinen Gruppen. Das gab es noch ein bisschen Geplänkel, ansonsten ist da nicht viel passiert, aber ich glaube, ab Freitag war es klar, dass die große Demo nicht stattfinden wird. Die ist verboten und das wird auch so bleiben wegen Gefahrenverzug. Und deswegen gab es ja dieses sogenannte Massenkornern, da wo ich ja Freitagabend war. Die Bilder gab es ja alle auf Instagram von den ganzen Barrikaden und Barrikädchen, die gebrannt haben. Ich habe mich wieder so ein bisschen gefühlt wie mit 18, 19. Ich habe da natürlich nicht mitgemischt, aber als Zaungast war es schon.
Ich meine, ist schon geil zu sehen, die Bullen fahren da vorbei. Und
es war schon unterhaltsam, ne? Es war auch so ein bisschen, okay, also ja, ich kenne es ja noch von früher, Kleingruppentaktik, Katz-und-Maus-Spiel, man zündet irgendwo was an. Also das, die auch da wieder so eine Aktion, bevor ich jetzt auf die staatliche Verbotspolitik eingehe, also wenn man schon Barrikaden auf der Straße anzündet, sollte man das zumindest nicht in der Nähe von einem Baum machen. Und dieser Baum sollte nicht in der Nähe eines Wohnhauses stehen.
Schwierig.
Das ist auf jeden Fall, also, was sagst du, Alter. Wo auch da am Rande halt irgendwelche Konnewitzer Altpunks und Altlinken standen und auch Köpfe geschüttelt und gesagt haben, was soll die Scheiße hier, Scheiß-Kiddies. Und die haben auch jemanden ziemlich angegangen, der noch mehr Bretter da ins Feuer schmeißen wollte und es noch weiter anfachen wollte, bis dann so eine Anwohnerin rauskam mit einer Gießkanne und das dann gelöscht hat. Das war einfach zu groß, das Feuer.
Also die CO2-Bilanz von dem Protest auch nicht gut.
Nee, also Bengalos, Pyro, also das ist auch nicht gut. Und dann, aber, also ich meine, was da alles an Plastik verbrannt wurde, Müllcontainer, ja, ne? Dixi-Klo, Reifen weiß ich jetzt nicht, aber da war schon aber so einiges. Diese Baustellenabsperrungen sind auch aus Hartplastik.
Ja, also, genau, das ist, brennt gut.
Also
wenn es einmal da am Feuer liegt, das...
Genau. Das hat ja, also gefühlt hat wirklich die ganze Wiedebach hier, Zwenkauer Straße, Bornasche Straße, überall gab es Feuer und die waren teilweise ziemlich groß. Also es war schon einiges los. So, ich würde sagen, 2 Stunden ging das schon ganz gut zur Sache. Und deswegen war das mir klar, auf gar keinen Fall wird diese Demo stattfinden, weil, wenn du halt von vornherein so offensichtlich halt Gewalt ankündigst, dann ist eine Demo nicht, läuft eine Demo nicht mehr unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit. So viel weiß ich auch. Ich habe auch einmal eine Demo angemeldet vor 15 Jahren. Und deswegen war mir das klar, dass das halt tatsächlich, dass das von vornherein nicht stattfindet. Es ist ja dann auch so passiert, die haben ja dann so eine Ersatzkundgebung angemeldet, die durfte aber nicht laufen, weil es waren 100 angemeldet, es waren 1500 Leute da. Es gab Angriffe aus dieser Ersatzkundgebung heraus. Dann haben die Cops halt, ich glaube, 500 Leute gekesselt. Bis heute Morgen um 4 waren die da in der Südvorstadt Polizeikessel. Also es war auch, das macht keinen Spaß, so lange Polizeikessel zu stehen. Dann gab es gestern Abend in Konnewitz noch ein bisschen mehr Geplänkel, aber das war eigentlich, glaube ich, ziemlich harmlos im Vergleich zu Freitag. Das ist aber wirklich eine interessante Frage, weil darüber haben sich natürlich alle drüber aufgeregt. Also natürlich, Links-Twitter war wirklich am Schäumen, bla bla bla, Polizei, natürlich ist immer klar, man selber ist natürlich nie für irgendwas schuld. Es ist aber schon die Frage, Schutz der Versammlungsfreiheit, staatliche Verbote, wir sind eigentlich keine Fans des staatlichen Verbot, von staatlichen Verboten. Aber ich hatte mir gedacht, okay, auch da, wenn ihr halt so offensiv damit werbt, dass auf jeden Fall richtig heftige Ausschreitungen auf dieser Demo geben wird, dann wundert euch doch nicht, wenn der Staat das ernst nimmt und dann eure Versammlung verbietet.
Wenn man es halt so ankündigt, muss natürlich dann auch der Staat in gewissem Maße dafür sorgen, dass es einen gewissen gesellschaftlichen Rahmen nicht überschreitet, ne? Und
ja,
das gewisse normale gesellschaftliche Zivilleben trotzdem weitergeht.
Genau. Aber das ist halt so die Frage, ne? Natürlich, das hast du ja auch gesagt, ja, aber das Pokalspiel zwischen gestern hier Chemnitzer FC und Lok Leipzig, das wurde nicht abgesagt, Grönemeyer durfte stattfinden, aber die Versammlung, das geht nicht. Die Versammlungsfreiheit ist ja tatsächlich ein relativ hohes Gut. Ich glaube, das ist ja Artikel 5, glaube ich. Ach, ich weiß es gar nicht. Oh Gott, wie peinlich, weiß ich gar nicht. Ich kenne das Grundgesetz gar nicht auswendig, aber ich glaube, das ist halt ein hohes,
ist
Gut.
Es ist auf jeden Fall verbürgt.
Genau, es ist verbürgt und das Grundgesetz, zu dem halt auch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gehört, das sind ja Abwehrrechte gegen einen übergriffigen Staat. Also deswegen eigentlich müssten wir aus unserer staatskritischen Perspektive eigentlich das Grundgesetz sehr gut finden, weil es halt nun mal, es erlaubt mir als Bürger, als Individuum, definiert ist meine Abwehrrechte gegenüber einem übergriffigen Staat. Das ist ja
genau
auch eine Konsequenz aus dem Nationalsozialismus. So, wo Staat und Gesellschaft ja nicht getrennt, sondern verschmolzen waren.
Ich meine, was man ja immer in dieser Stadt noch dazu sagen muss, ne? Wir sind hier nicht in Bayern. Das ist keine hier CDU, CSU oder am schlimmsten noch irgendwie vielleicht noch AfD geführte Regierung, ne?
Ja.
Das ist ja, hier sind ja Sozialdemokraten, die SPD, glaube ich, auf jeden Fall. Wer noch? Ich glaube,
das ist eine schwarz-grün-rote Koalition.
Ich weiß nicht, ob die CDU dabei ist.
Also auf Länderebene in Sachsen.
Ja, vor allem in Leipzig jetzt explizit.
In Leipzig ist SPD. Leipzig ist Burkhard
Jung. Das ist ja SPD, genau.
Aber die Landesregierung ist, das ist Kretschmer, ist ja der Innenminister.
Genau, richtig. Aber ich meine, das ist ja eine Kooperation. Da arbeitet ja eine Stadt Leipzig, die SPD geführt ist.
Genau.
Arbeitet da ja mit der Landesregierung zusammen. Das ist ja nicht so, als ob jetzt hier die Landesregierung plötzlich jetzt mal sagt, nee, sondern da ist ja die Stadt für verantwortlich.
Genau, genau. Und Moment, ich gucke jetzt mal, ich muss echt mal gucken, Regierungskoalition, das ist wie peinlich, ne? Ich weiß das gar nicht. Also CDU zusammen mit,
also auf,
ja doch, tatsächlich, mit, ist es eine schwarz-rot-grüne Koalition.
Genau, die Grünen sind ja noch mit dabei,
genau. Ja. Ja, mal gucken, wie lange noch. Nächstes Jahr sind Landtagswahlen in Sachsen, also... Ich halte es, finde ich, also mal gucken, ob wir dann vielleicht die erste schwarz-blaue Koalition kriegen. Also mal schauen.
Ostdeutschland 18% gerade so, oder irgendwie auf jeden Fall deutschlandweit 18% bei
genau,
der
deutschlandweit,
AfD.
Aber ich glaube, in Sachsen sind die nur noch 1% hinter der CDU.
Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, in fast allen ostdeutschen Ländern die erststärkste Kraft mit. Laut den Umfragen, ob dann das bei der Wahl immer so ist,
wird
eine andere Sache, aber
genau.
Und selbst in Westdeutschland, glaube ich, sogar zweitstärkste Kraft.
Das ist beachtlich.
Und auch da ja wieder, ne? SPD-geführte Regierung, Grün und SPD hier auch mit in der Landesregierung in Sachsen. Ja. Aber man kann sich's nicht erklären, warum die AfD jetzt so stark wird.
Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht.
Noch vielleicht, weil wir haben noch zu wenig die Leute abgeholt. Noch ein bisschen mehr müsste noch sein.
Es ist der Rechtsruck ist einfach, weil die Nazis sind in den Institutionen, in der Gesellschaft, in der Polizei überall drin und deswegen.
Genau.
Also wirklich links Twitter gestern war ich dann ja nicht mehr unterwegs, gestern hatte ich ja meinen Sohn, hab aber natürlich Twitter, weil ich alle paar Minuten aktualisiert und es ist wirklich, in was für Parallelwelten diese Leute leben, diese Twitter-Aktivisten, das ist wirklich beeindruckend. Also, wo man ja wirklich feststellen muss, wenn man sich mal ernsthaft mit der Gesellschaft beschäftigt, dass es wirklich einen linken Konsens gibt, also, und da kann ich sogar Marx zitieren, die Gedanken der Herrschenden sind die herrschenden Gedanken und die Gedanken der Herrschenden sind linksgrün, woke. Und da gibt es gibt diese Ausschussmechanismen gegen rechts, gibt es nicht so. Aber es wird halt, und damit man halt seine eigene, das halt wirklich das selber rechtfertigen kann und auch sich, weil man kann sich gar nicht erklären, warum diese Demo gestern verboten wurde. Man weiß einfach gar nicht, wie das passieren konnte.
Es war pure staatliche Repression.
Pure staatliche Willkür und weil halt, das habe ich wirklich auf Twitter gelesen, Lina E. wurde verurteilt, nur weil sie Antifaschistin sei und der Staatsapparat dreht so durch und hat gestern seine hässliche Fratze gezeigt, gegen links, nur gegen links natürlich, weil die Institutionen durchsetzt sind von Rechtsradikalen. Das glauben diese Leute wirklich. Das ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, es gibt keine gesellschaftliche, politische Randgruppe, die so verhasst sind wie tatsächliche Neonazis. Und nicht mal die AfD und Co. Niemand arbeitet mit denen zusammen. In Deutschland würde die CDU lieber mit der Linkspartei koalieren, als mit der AfD.
Ja, vor allem, wir haben ja nun gerade, ne?
Es ist wirklich
Pride Month, Stolzmonat. also wieder Quünsche auch auf beiden Seiten. Ja, ja. Aber es ist ja krass, ne? Es stellt sich ja jetzt keine Firma hin. Nur nicht mal irgendein Mittelständler. Irgendein Autohaus auf dem Dorf würde sich's erlauben, jetzt irgendwie Profilbild auf Twitter, Instagram, schön Deutschlandfahren reinhängen,
nein,
ne?
Nein.
Würde sich keiner erlauben, dann gäb's ein Shitstorm, ein gecancelt, das glaubt man nicht.
Genau.
Und jede große Firma stellt sich dann, jeder weiß, die meinen es wahrscheinlich zu 90% nicht ernst, im Middle East, ne, sieht man's da nicht, aber man weiß ja, das spiegelt ja wieder, wo der Zeitgeist ist.
Genau,
man weiß
nicht
ja,
rechts,
wo will man die Leute holen, was denkt man, was ist hip, was ist angesagt unter den Leuten, was ist, wo stehen die Leute, ne?
Genau. Und da passt dieses Marx-Zitat wirklich wie die Faust aufs Auge, die Gedanken der Herrschenden sind die herrschenden Gedanken. Es ist ja tatsächlich eine kleine Minderheit, eine kleine elitäre Minderheit, die halt den Ton angibt, die halt tatsächlich den gesellschaftlichen Diskurs irgendwie bestimmen. So, und alle Parteien laufen den Grünen hinterher und milliardenschwere Großkonzerne packen sich die Pride-Flag irgendwie in die Signatur auf Facebook, auf Insta, auf Twitter und sonst wo. Wie gesagt, ja, in Saudi-Arabien machen sie es obskurerweise nicht. So, seltsam, ne? Auch da wieder, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Völlig unerklärlich. Auf jeden Fall, wer auf die Idee kommt, wir leben in einer Zeit des gesellschaftlichen Rechtsruck und wir hätten tatsächlich irgendwie Probleme mit rechten Institutionen, weil die von rechts unterwandert sein. Wo ist denn da der Unterschied zu irgendeinem verschallerten Verschwörungstheoretiker? Also das ist ja obviously eine Verschwörungstheorie. Aber du musst es ja so machen, damit du dir halt irgendwie diese eigene Radikalität noch bewahren kannst. So, und damit würde sich der Kreis auch schließen. Ja. Was ich aber auch interessant. Achso, ihr sagt noch?
Es ist ja ähnlich wie bei der letzten Generation. Hier haben wir ja auch eine wunderbare Überleitung.
Das wollte ich auch gerne machen. Ja.
Der Staat. Oder anders, nicht der Staat. Man stellt sich gegen gesellschaftliche, sag ich mal, Prozesse.
Ja.
Ne? Der normale Arbeitsalltag. Will den lahmlegen, wundert sich, dass die Leute keinen Bock drauf haben. Die Polizei schaut irgendwie nur zu, macht nichts richtig bei der letzten Generation. Und die Leute denken sich aber, na irgendwie ist, also jetzt mit den Leuten meine ich jetzt der normale Bürger, ne, der sich das anschaut, warum wird nichts gemacht, warum macht man nichts, ne, warum bin ich jetzt hier? Die Polizei supportet Bezug auf die letzte Generation, supportet das noch so, also im Großen und Ganzen, macht irgendwie auch nichts, und wenn man die mal wegtragen will als normaler Mensch,
wenn dann
Ali und Hans ankommen wollen und den wegtragen wollen, den Sören, der da sitzt, dann werden die noch angeschnauzt, obwohl die in ihren normalen Alltag langlegen.
Genau.
Und auch da gibt's ja von Seiten der Grünen, von Seiten der NGOs, eine Industrie dahinter, die das ja unterstützt.
Also das ist ja auch, das ist wieder so geil, weil auch das, ich hatte einige gute Kommentare in den letzten Tagen gelesen, auch zu Lina E. und auch zu Letzte Generation. Der antideutsche Genosse Martin Stobbe, liebe Grüße nach Wien, der hatte auch einen sehr guten Kommentar zu Lina E. und indirekt auch zur letzten Generation. Also der hat auch genau das angesprochen und thematisiert, diese gesellschaftlichen Rückhalt, den diese Leute halt haben. Sogar eine ultramilitante Schläger-Antifa-Truppe hat irgendwie, also von Quattromilf bis über El Hotzo bis hin zu Timon Zinus von den Grünen Jugend, alle solidarisieren sich mit diesen Leuten. Das geht ja nur, wenn du ausblendest, was diese Leute tatsächlich gemacht haben. Also es Leute halt irgendwie jemanden zum Krüppel geschlagen haben.
Und dann geh mal wirklich hier in die Bildungseliten.
Und so ist es ja bei der letzten Generation ja auch.
Genau, gerade bei der, also ich würde ja fast sagen, bei der letzten Generation.
Uncool, von El Hotzo supported zu werden. Ja. Das wäre das Uncoolste, was ich mir hätte vorstellen kann. Das wäre so ein dicker, lauchiger Trottel, dass der dann irgendwie sich hinstellt und der sich in seinem Leben noch nie geprügelt hat, der keine Ahnung hat, der auch noch nie einen richtigen Nazi gesehen hat, der solidarisiert sich dann auf Twitter mit Lina, ey, das hätte ich vor 20 Jahren zu meiner Antifa-Zeit, Alter, da hätte ich gekotzt, hätte ich da, wenn solche Leute mich geil gefunden hätten.
Also wirklich, ich muss sagen, ich habe ja wirklich Respekt vor Leuten, sage ich mal wirklich, ne, die fullblown hingehen, sagen, Stalin geil und dann nach Kurdistan gehen und sich dann da ausbilden lassen, wo ich wenigstens sage, ihr seid danach auf irgendeiner Liste, wirklich beim Verfassungsschutz. Ja, ja. Also da sage ich mir wenigstens noch Respekt davor, ne, dass ist dann ja wirklich mal komplett all in gegangen.
Ja.
Aber wirklich, wenn man von der letzten Generation, die ja von medialen, kulturellen Eliten mit unterstützt wird, die wird von jedem Lehrer an irgendeinem humanistischen Goethe-Gymnasium werden die supportet. Die werden von jedem Soziologie-Professor werden die wahrscheinlich supportet.
Ja, weil,
und genau. Von jedem Kunstmuseum, wo man auch mittlerweile ja weiß, dass bei diesen ganzen Just Stop Oil und was weiß ich nicht allen Prozessen, die Museen am Ende noch gesagt haben, hier, komm, ist okay, mach mal.
Naja.
Ne?
Ja.
Und sich dann auch hinzustellen, sich da als...
Also es ist wirklich eine mentale Herausforderung, sich da dann irgendwie noch so zu inszenieren. Und bei der letzten Generation, okay, die sind jetzt ja nicht militant, also die nerven halt.
Ja.
Und das ist ja natürlich, sind das Straftaten, die halt begehen mit diesem, es ist halt Nötigung, Eingriff in den Straßenverkehr und so weiter. Aber da würde ich tatsächlich, also das ist zum Beispiel 129 Verfahren gegen Lina E., das ist ja kriminelle Vereinigung, 129 A und B, das ist alles andere, terroristische Vereinigung. So ein bisschen was anderes. Es wurde in den letzten Jahren tatsächlich nur gegen rechts angewandt, gegen links schon seit Ende der RAF nicht mehr. Also es gab mal 2007 mehrere versuchte 129a-Verfahren gegen Linksradikale. Die sind aber alle eingestellt worden, weil da nichts draus geworden ist. Die konnten keine terroristische Vereinigung konstruieren. 129a-Verfahren gab es in den letzten Jahren nach dem Auffliegen des NSU nur gegen Rechtsradikale. Von irgendwelchen Reichsbürgern bis hin zu irgendwelchen ostdeutschen Rassisten, die halt irgendwie Sprengstoffanschläge auf Flüchtlingsheime geplant oder tatsächlich sogar ausgeführt hatten. So, also so viel mal dazu, von wegen, der Staat macht ja gar nichts gegen rechts. Also, ne?
Ich meine ja auch zu Recht und gut, ne,
ja, dass natürlich da was gemacht wurde. Natürlich zu Recht, natürlich. Aber dass es jetzt tatsächlich jetzt solche Verfahren mit dieser kriminellen Vereinigung gegen links und gegen so diese letzte Generation gibt, ist das ein Novum, weil das gab es einfach ewig nicht mehr. Und bei Lina E., okay, wie gesagt, ich bin kein Jurist, werde mich dazu nicht äußern, aber bei der letzten Generation, was meinst du, ist das nicht ein bisschen tatsächlich mit Kanonen auf Spatzen schießen? Obwohl sie eigentlich tatsächlich ja wirklich schon so eigentlich so die, sagen wir mal, Grundbedingungen für eine kriminelle Vereinigung erfüllen, weil sie verabreden, also es ist eine Vereinigung von Leuten, die sich bewusst Straftaten begehen, so. Aber
es ist juristisch schwierig zu sagen. Also ich meine, das ist ja wirklich auch, wo sich dann um wahrscheinlich fünf Juristen, ne, fünf unterschiedliche Meinungen dazu, und je nachdem, wie man dann dazu steht, werden die dann sich auch vielleicht eher dafür oder dagegen positionieren, ist dann recht zu auslegen. Ich meine, dafür haben sie ja den Spielraum auch in der Auslegung, ne?
Ja, also
ich würde ja eher was anderes kritisieren an diesen Leuten.
Kritisieren tue ich auch genug, aber es ist halt eher die Frage, ob der Staat da nicht überreagiert tatsächlich, weil er eben so monatelang halt gefühlt gar nichts getan hat, stimmt ja so auch nicht, aber zu wenig getan hat und jetzt, ich glaube, dieses Verfahren wurde ja, ich weiß gar nicht, welche die Bundesanwaltschaft nicht, aber ich glaube halt irgendeine Staatsanwaltschaft, ach keine Ahnung, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall.
Vielleicht ist der Gedanke dahinter.
Vielleicht
ist der Gedanke jetzt, man hat jetzt die so ein bisschen gewähren lassen.
Ja.
Und jetzt der Gedanke, oh, man sieht, wie es vielleicht auch gesellschaftlich mittlerweile umschlägt, jetzt ein bisschen radikaler wird, so, wie die Leute dagegen reagieren, aber auch, sage ich mal, sie treten ja nicht unbedingt radikaler auf, sie geben sich ja immer noch so als passiv, aber stören ja doch frequentierter jetzt gewisse Abläufe im zivilen Leben.
Das kann man so sagen, ja.
Und entweder sagt man sich, nee, wir wollen jetzt nicht, dass das weiter eskaliert. Wäre jetzt vielleicht eine Variante.
Ja.
Oder die zweite Variante, die passieren könnte, wenn man jetzt wirklich sagt, man will, kann das jetzt nicht mehr tolerieren,
ja,
dass sie sich wirklich dann volle Kanne full blown ingehen und hier Andreas Malm, Buchautor Luisa Neubauer auch gehalten, How to Blow Up a Pipeline macht und sich dadurch dann noch mehr radikalisiert und dass da die Sorge ist, wenn man das macht, da jetzt radikaler vorgeht und sich deshalb weiter zurückgehalten, dass das dann passiert, dann wirklich mal so eine grüne RAF bekommt.
Ja, ich guck mir halt diese Typen an von der letzten Generation, von Carla Hinrichs bis hin zu diesem Dresdner Hoshi da, der sein Beruf gekündigt hat, der jetzt Berufsklimakleber ist. Ich habe den Namen leider vergessen.
Ich weiß nicht, ob die da
also guck dir die Typen an. Also stellst du ernsthaft, nicht, die, glaubst du, das ist nicht das grüne Pendant zu Bader, Enzin und Meinhof, die wenigstens auch alle mit Waffen umgehen konnten.
Ja, ich weiß nicht mal, ob die zwei Drähte zusammenlöten können.
Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die würden sich die Hände wegsprengen, wenn sie Sprengstoff in die Hand nehmen würden, oder sie würden sich sofort in den Fuß schießen, wenn sie eine Waffe in die Hand nehmen würden. Nee, also das ist ja tatsächlich, sie sind ja tatsächlich sehr passiv. Sie wehren sich ja auch nicht, wenn sie von irgendwelchen Brummifahrern von der Straße gezogen oder teilweise, die haben ja auch schon ein paar Mal auf die Fresse gekriegt. Ja. Die wehren sich ja nicht.
Ich meine, ich muss auch sagen, ich finde es dann auch immer ein bisschen komisch.
Und dieses 129, das ist schon ziemlich heftig, weil da kannst du richtig lange in den Bau gehen dafür.
Lina
E., wenn das denn alles so gelaufen ist, das ist ja der Skandal, ist ja der Indizienprozess, keine Ahnung, aber unterstellen wir mal, das Gericht hat sie dazu verurteilt, das heißt, sie war auch bei diesen Taten dabei. Die haben ja, also die waren ja wenigstens noch, die haben ja wirklich wenigstens was gemacht.
Ja, ja.
129 Jahre, die sitzen rum, nerven. Aber ich sehe es tatsächlich so nicht, dass sich das so radikalisiert, dass es halt einen bewaffneten Ableger dieser Leute gibt. Auch wenn Tazio Müller das gern so hätte, aber ich glaube nicht, dass das.
Ich glaube, dafür sind diese Leute, die da jetzt noch auf die Straße gehen, viel zu bürgerlich, in viel zu sehr kulturellen Milieus
sind
verbandelt.
Ja,
also das sind, so. Das sind Akademiker, deshalb befürchte ich es gerade noch nicht. Das sehe ich vielleicht in anderen Ländern noch ein bisschen anders. Mhm. Das könnte da vielleicht noch ein bisschen vielleicht radikaler werden in anderen Ländern.
Mhm.
Das könnte passieren. In Deutschland sehe ich es jetzt gerade noch nicht. Aber ich meine, gut, ne, auch die RAF war ja teilweise aus einem Bildungs.
Das ist großteils. Also fast ohne Ausnahme. Da gab es ganz wenig, die haben ein paar Leute rekrutiert aus so Heimkindern.
Ja,
also
ja.
Der Hans-Jürgen oder Peter-Jürgen Burg? Ich glaube Peter-Jürgen Burg. Der war zum Beispiel so ein Heimkind, der unter die Fittiche von Bader und Enzin geraten ist. Andreas Bader selber war auch ein Kleinkrimineller und kam jetzt, glaube ich, auch nicht aus dem allerbesten Milieu, aber Ulrike Meinhof gehörte zur Hamburger Schickeria, weil sie ja mit dem Konkret-Herausgeber verheiratet war. Gudrun Enzin, Pfarrers Tochter, das sind Bürgerkinder. Linke Aktivisten sind in der fast zu 99% Bürgerkinder. Kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Also ich habe da nie einen Arbeiter gesehen, nie jemand, der wirklich aus einer proletarischen Familie kam, auch nie Schwarze, auch nie Türken, nie Araber, die gab's bei den Anti-Ems, gab's ein paar. Die hatten auch noch eher so ein bisschen so ein lumpenproletarisches Umfeld, aber so jetzt Classic Working Class kannte ich, glaube ich, keinen. So. Von daher, das Argument zählt nicht so richtig, weil trotzdem sind diese Leute ja, ich glaube, das ist deren vermeintlicher Makel, dass sie ja eigentlich, sie würden ja so gerne irgendwie richtig Arbeiter sein und so richtig, richtig unterdrückt und so, sind sie aber nicht. Sie sind immer Teil der weißen elitären Mittelschicht.
Da haben wir jetzt die Überleitung doch ganz gut hinbekommen, finde ich, dass man daran eigentlich, das ist auch so meine grundlegendste Kritik, jetzt mal völlig. Jetzt Klimawandel, ja, nein, beiseite.
Ja.
Wenn man jetzt mal sagt, man erkennt jetzt mal an, okay, Climate Change, ne, gibt's, passt so, ja, okay. Was man ja dann trotzdem machen muss, es hindert ja uns ja nicht daran zu sagen, wir müssen trotzdem bauen. Ob es Windräder sind, ob es ein Stromnetz ist, ne.
Genau.
Wirklich materielle Sachen, die der Staat in den letzten 20, 30, 40 Jahren vernachlässigt hat, die langsam abgebaut wurden, von denen wir jetzt nur noch so substanziell leben, wo nichts mehr funktioniert, ne? Und Bahnnetz komplett runtergewirtschaftet, ne? Die Straßen, okay, auch so halb am Funktionieren. Und jetzt damit anfängt zu sagen, man greift jetzt diese Infrastruktur teilweise ja, ich meine, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man da, ich meine, das gab es ja auch letztes Jahr, dass man da zu Raffinerien gegangen ist, schon sich angekettet hat, dass sowas durchaus weitergeht.
Mhm.
Aber das sind ja materielle Sachen, wo man ja auf die Expertise dieser, und das ist ja auch meine grundlegende Kritik und nicht nur meine, es gibt auch wirklich viele Linke, auch Marxisten, die auch im amerikanischen Jacobin-Magazin auch schreiben.
Ja.
Die grundlegende Kritik ist ja jetzt vielleicht nicht mal, dass die sagen, wir teilen jetzt nicht, dass wir ein besseres, sauberes Stromnetz wollen, sondern.
Das Mikro ein bisschen mehr an. Du drehst dich immer so weg und hast es dann so, sonst bist du nur halb zu verstehen. So, genau.
Dass diese Leute gar keine Verbindung mehr zu irgendwelchen Leuten in Raffinerien haben, zu den Leuten, die Stromnetze warten, bauen, reparieren, ja, die in Kraftwerken arbeiten, dass man dazu überhaupt keine Verbindung mehr hat, sondern nur übergeordneten ideologisches Ziel durchbringt,
genau,
ohne die Expertise dieser Leute zu nehmen und zu sagen, wie können wir es machen? Wie funktioniert's? Hm. Ist das realistisch? Und davon völlig vorbeilebt.
Ja.
Auf die ingenieurstechnische, aber auch die Perspektive der Arbeiter, die dann wirklich auch im Feld mal einen Schraubenschlüssel in der Hand haben.
Also ich bin mir relativ sicher, dass du, wenn du dich auf eine Diskussion mit diesen Leuten anlässt, also das ist ja eh schwierig, weil es kommen ja nur die Catchphrases und Buzzwords. Ich habe das übrigens neulich auch gehört, von Leuten, also da war es nicht möglich, mit denen eine ernsthafte Diskussion zu führen, weil es war nur der Kipppunkt, die Erderwärmung, ist zu spät, wir haben keine Zeit mehr und niemand macht was. Also okay, niemand macht was. Und der Club of Rome, dieses uralte Geschwafel von vor 50 Jahren, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
Aber ja, hinter der Paywall
ausgiebig redet. Thematisiert, genau. Aber egal. Hauptsache diese fünf auswendig gelernten Catchphrases kann man. Und ansonsten ist das egal. Ansonsten, aber mehr steckt da auch nicht dahinter. Und das finde ich halt, das waren keine Klimawandelaktivisten, die mir das neulich erzählt haben. Du weißt, wer das war. Aber
ja, ja.
Das sind sonst ganz liebe, nette Leute, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Aber das fand ich trotzdem bemerkenswert, dass man da mit so einer Emotionalität um die Ecke kommt, als wäre es halt, als wirklich dieser komische Weltuntergangsfetisch. Und das hast du natürlich auch bei diesen letzte Generation Leuten. Du wirst nie, ich glaube, bin mir ziemlich sicher, keiner von denen hat wirklich Ahnung von der Thematik, für die sie sich ja so brennend interessieren. Ich glaube nicht, dass du mit denen vernünftig diskutieren kannst. Sonst würdest du ja einfach sagen, es reicht ja schon, wenn du sagst, der ganze CO2-Ausstoß, wenn Deutschland den von heute auf morgen abstellen würde, würde sich gar nichts verändern am weltweiten Klima. Nichts würde sich ändern. Und dann dieses Argument, ja, aber ein Land, es muss ja mal jemand vorangehen. Das hat China die letzten 20 Jahre auch nicht interessiert. Und es wird China auch jetzt nicht interessieren. Die werden sich kaputt lachen über die dummen Deutschen. Und zwar zu Recht. So, wenn die Deutschen jetzt irgendwie komplett auf Deindustrialisierung, Degrowth machen, dann würde alle anderen Länder würden denken, oh Gott, diese Deutschen, diese bekloppten Deutschen schon wieder. Und wir machen einfach weiter wie vorher. Also, und das kommt, das sind so ganz logische Argumente. Oder auch zum Beispiel zu sagen, was ja auch eins deiner Kernthemen ist, Kernkraft. Das ist mit einer der saubersten und klimafreundlichsten Formen der Energiegewinnung. In Deutschland hingegen schaltet man das halt ab. So, fährt stattdessen wieder dreckige Kohlekraftwerke hoch. Das muss einem doch auffallen, dieses Paradoxe muss einem doch auffallen, wenn man so ein Klimawandelaktivist ist. Dann muss man doch eigentlich pro Kernkraft sein, wie eine Anna Vero Wendland zum Beispiel.
Es fällt den Leuten nicht auf, weil sie ja gar nicht interessiert daran
genau,
sind.
Genau, das meine ich nämlich.
Ein Stromsystem zu haben, ein Wirtschaftsmodell zu haben. Und da kann man jetzt argumentieren, es könnte ein kapitalistisches System sein, was auf Wachstum aufgebaut ist.
Ja.
Vielleicht auch auf Nachhaltigkeit mit Recyclingwirtschaft und was weiß ich nicht alles.
Dagegen habe ich auch gar nichts.
Das ist ja, das sind
was,
ja, oder ob das jetzt wirklich, wenn man jetzt mal, sage ich mal, jetzt mal die Marxisten, also aus dem Jacobin-Umfeld angesprochen hat, die halt sagen, ja, Umweltzerstörung und Klimawandel schön und gut. Mhm. Dann, klar, die bringen dann auch ihre typischen Argumente, ja, okay, aber können wir nicht irgendwie Gesellschaft besser planen, ne, dass wir nicht so viel Umweltverschmutzung machen, aber selbst die sagen ja trotzdem, wir brauchen eine gewisse materielle Grundlage, auf der das basiert. Wir müssen jetzt Leute aus der dritten Welt noch hochholen, ne, ja, zu unserem Lebensstandard, die sagen, die Arbeiter in der im Norden, ne, wo man ja unter der letzten Generation immer sagt, ja, ne, so typisch dann mit Postkolonialismus so ankommt.
Also, du meinst der globale Norden, meinst du jetzt? Oder
der globale Norden, genau, und dann so ankommt, okay, ja, jetzt die müssen sich jetzt mal zurückhalten, ne? Obwohl ja auch hier im globalen Norden, ne, sinkende Löhne, Zerstörung von traditionellen, sag ich mal, Strukturen wie Gewerkschaften, Löhne, die gesenkt wurden, die sich nicht gewachsen haben,
genau,
steigende Energiekosten. Und man sagt, gerade die Leute, also kein Wunder, dass man die nicht abholt, wenn die wirklich nichts davon hatten. So, und
ja.
Also egal, ob man jetzt mal sagt, man folgt jetzt eine, ja, grünes Wachstum pro kapitalistische Perspektive oder so eine, sage ich mal doch auf.
Aber das kann es ja nicht geben. Das
oder
sagt ja unsere Lieblingsgrüne Ulrike Herrmann, sagt es ja auch ständig. Das ist Quatsch.
Genau, aber auf was ich hinaus, oder jetzt sage ich mal doch eher so, sage ich mal, ein klassischer Marxist ist und sagt, wir brauchen trotzdem Wachstum, ne?
Ja, ja.
Das sind jetzt die zwei Perspektiven, die kann man jetzt diskutieren, einnehmen. Das ist ein anderes Feld. Man ist darauf angewiesen, Infrastruktur zu schaffen, umzubauen. Und das wollen diese Leute nicht. Diese Leute wollen ja gerade nicht, dass das passiert. Ich hatte ja mal Patreon, das würde ich hier sogar teasern, weil ich denke, das habe ich da sehr gut angesprochen. Gibt in einem sehr schönen amerikanischen Zeitschrift, ich hatte es ja auch in der Paywall gesagt, Compact Magazine. Nicht zu verwechseln mit dem deutschen Compact Magazine, bitte hier. Ist ein amerikanisches Magazin, kann ich nur empfehlen. Da schreibt auch mal ein Ben Burgess oder ein Slavoj Žižek. Also beides eher marxistische linke Autoren.
Das ist ein Diskussionsfeld zwischen amerikanischen konservativen Liberalen und Linken.
Richtig, ne? Genau. Es ist, da schreibt aber auch mal ein Marco Rubio, republikanischer Abgeordneter oder Leute, die auch mal bei Fox News sitzen. Also wirklich ein Plot, wo, sag ich mal, Links- und Rechtspopulisten sich Meinungen austauschen.
Ja.
Die aber eher, sag ich mal, eine schon eher, der eine aus einer konservativen, die anderen aus der linken Ebene, Working-Class-Perspektive einnehmen, ne? Genau, und auch the current thing, auch was halt gerade auch sonst so passiert, zu kritisieren.
Ja.
Und da gab es einen schönen Artikel von Emmett Penny, Autor des Crit Briefs und des Nuclear Barbarian Podcasts.
Ja, okay.
Energy Lysenkoism. Lysenkoismus kennt man ja als diese Idee in der Sowjetunion, zu sagen, ne, Pflanzen, die gesellschaftlich konstruiert, Genetik, kapitalistische Propaganda.
Genau. Wenn
man
die Pflanzen den richtigen Klassenstandpunkt einnehmen, genau, dann drei Meter
die,
höher. Und
die müssen dann nur mal stehen und dann passen die sich schon in die Kälte an. Ne? Ja. Man kennt, die Resultate kennt man.
Ganz groß,
Hungersnöte. Und er hat gesagt, und das ist das, worauf ich hinaus will, diese Leute lehnen das ja ab. Der hat das, Emmett Penny hat das übernommen aus einem Essay von Bertram Wolf, einen Kernenergieingenieur aus dem Newsletter der International Atomic Energy Agency. So ein internationales Gremium halt, wo sich Länder, die irgendwie
Atomprogramme haben. In Bezug auf den Iran kenne ich das.
Genau.
Die Atompolitik des Irans halt überwachen.
Genau, die überwachen das halt mit, genau richtig. Und gehen da mal vor Ort und schauen sich das an, ob da
also
so...
Also nicht so konsequent eigentlich.
Mal so, ne? Ja,
ne? Genau.
Je nachdem. Und er hat das dann im Newsletter in den 70er oder 80ern formuliert, wo auch gerade eben dieses ganze Grove-Thematik aufkam, ne? Club of Rome, Paul Ehrlich, Environmental Defense Fund, die auch nicht so rühmliche Geschichte haben, was auch, sage ich mal, gewisse Vorstellungen von Leuten in diesen Organisationen anging, die sich durchaus für Eugenik in Afrika ausgesprochen haben, wegen dem Bevölkerungswachstum.
Überbevölkerung, ja.
Genau, und dort auch den Bau von Kernkraftwerken auch verhindert haben mit, so.
Ist das geil,
da natürlich wirklich, also da waren sie ja noch eher aus einer sehr, auch wie in Deutschland, die Grünen sehr eigentlich aus einer Anti-Atom-Politik getrieben, gar nicht mal jetzt unbedingt noch vielleicht immer unbedingt Degrowth orientiert, aber vor allem viel aus der Anti-Atom-Bewegung, gerade in Deutschland. Und er hat ja so vier Thesen formuliert, dieser Bertram Wolf.
Ja.
Die erste These ist, diese Leute hassen eine Gesellschaft, die genügend Energie zur Verfügung hat. Sie wollen nicht, dass Energie oder dass wir als Menschen Energie zur Verfügung haben, dass wir jedem ein gutes Leben bereitstellen können, dass wir Leute aus der Armut holen, dass wir Produktion haben. Das wollen sie nicht. Für die ist, und das sind so die ersten und zweiten Thesen mal zusammengefasst, und das ist auch, Energie war schon immer politisch. Egal ob in Kriegen, wo man Energie zum Beispiel genutzt hat, ne, man sieht es ja jetzt, Ukraine, Gas abgedreht, zack.
Genau.
Ja. Früher war das halt Energie in Form von Lebensmitteln, wo man Lebensmittel in- und Exporte beschränkt hat in Länder hinein. Oder auch im Zweiten Weltkrieg hatten wir das gesehen. Die Nazis, ne, hatte nur Kohle als und aber kein Erdöl, was man groß fördern konnte, weshalb ja auch die Nazis Nordafrika unbedingt einnehmen wollen, wegen dem Ölquellen hat da nicht funktioniert.
Ja.
Also es war schon immer, Energie war schon immer politisch und jede Energie Transformation, sage ich mal, die wir in der Geschichte durchgemacht haben, hat natürlich auch neue Implikationen gehabt für die Gesellschaft. Also man kann das nicht nur aus so einer technischen Ebene betrachten, sondern auch aus so einer schon gesellschaftlichen Kontext eingebettet. Und Energie ist deshalb, und das wissen die da, denen geht es jetzt unbedingt gar nicht primär jetzt um das Stromnetz oder die Kraftwerke, weshalb das auch völlig für die egal ist und die Arbeiter so.
Ja.
Wo Marxisten sagen, wir wollen die Leute noch mitnehmen, diese Just Transition, die man so in Amerika als Begriff prägt, dass man sagt, man nimmt diese Leute, diese Öl- und Gasarbeiter vielleicht mit, bietet denen vielleicht Jobs aufgrund der Ähnlichkeit, so ein Kohlearbeiter steckt in ein Kernkraftwerk, weil da hast du genauso einen guten Schweißer, wenn der das kann, kann der auch da eine Rohrleitung schweißen. Ne?
Ja.
So wo die Amerikaner bei allem Kritik, aber sage ich mal wenigstens mit der Tradition des New Deals, sich mit dem Green Deal wenigstens in eine etwas bessere Richtung gehen als die Deutschen,
ja.
eine etwas pragmatischere Richtung,
ja.
so bei allem, was man jetzt vielleicht detaillierter kritisiert, aber wenigstens ein bisschen pragmatischer sind. Und da Energie eben so politisch ist, ist Energie für sie eine Waffe, um gesellschaftliche Transformation zu erwirken.
Mhm.
Das heißt, deshalb sagt man auch in vielen Gesellschaften nicht, oder deshalb wollen die Grünen ja auch in vielen Gesellschaften gar nicht, oder Linke, wenn man sie so nennen darf, gar nicht, dass wir sagen, komm, wir behalten die Atomkraftwerke noch. Wenn wir in unser Stromumnetz umgebaut haben, können wir die immer noch umschalten, weil jetzt hat es ja funktioniert. So, und deshalb ist das ja graduell. Die Leute wollen, dass man Kapazität, Kraftwerkskapazität zum Beispiel schon aus dem Netz jetzt nimmt, mhm. um eben schon in eine Mangelsituation zu bekommen.
Mhm.
Also bestes Beispiel ist auch in Deutschland, ne, Kernkraftwerke abschalten.
Ja.
Klar, natürlich, man hat dann immer so Vorwände wie Fukushima, ne? Aber da stehen ja trotzdem Ideologien dahinter, die da absolut, übergeordnet ja. immer im Raum mitschweben.
Ja.
Das sind vielleicht mal hier und da dann so Anlässe, wo man sagt, aber selbst die CDU, come on, hat ja hier grüne Politik gemacht. Das war also ja
der Atomausstieg, man darf das nicht vergessen,
ja.
der ist unter der CDU-FDP-Regierung.
Genau, richtig.
Ne? Da waren nicht die Grünen an der Regierung. Das muss man fairerweise ja auch sagen, auch wenn natürlich die Idee dahinter, die dahinter steckt, das ist ja auch sehr deutsch. Also diese Ablehnung von der Atomkraft, das ist halt, dass in Deutschland in den 70er, 80er Jahren Massenbewegungen waren, diese Anti-AKW-Bewegung mit hunderttausenden Leuten auf den Demos in Brockdorf, Wackersdorf und so weiter. Also das gab es in Frankreich, gab es das auch so. Ne?
Ja, genau, aber, genau.
Die Franzosen sind da, die schalten ihre AKWs ja nicht ab und ich glaube, da ist der Großteil der Bevölkerung ist da auch sehr vernünftig. In Deutschland hat man, habe ich das Gefühl gehabt, es gab schon immer so eine irrationale Angst
und Panik. Die Deutschen sind dann nochmal ein bisschen
90ern.
Irre, während genau. man in anderen Ländern wenigstens sagt, okay, mach mal Atomkraftwerke.
Ich meine, auch die Grünen-Parteien in anderen Ländern sind ja auch so realistisch. Dass
anders,
sie sagen,
ja.
dass, also auch, ich glaube, sogar eine Greta Thunberg hat sich ja für Atomkraft mal irgendwann ausgesprochen.
Genau,
also
richtig.
Sogar die ist nicht so bekloppt wie Neubauer und Co. Als Greta das mal gesagt hat, hat sich Hofreiter aufgeregt, dass die Ikone Greta auf einmal irgendwas,
ja.
einmal einen vernünftigen Gedanken äußert.
Aber selbst da ist es ja eher so, bis vielleicht auf so Finnland mal aufgenommen. So,
ja.
Ich glaube, selbst da, wenn die Grünen könnten, das ist eher so ein gewisser Pragmatismus aus Wahlentscheidungen heraus, dass man sagt, man lässt sie laufen.
Ja.
Ich glaube, wenn sie könnten, würden sie übergeordnet trotzdem sagen, wir machen es anders.
Ja, das kann natürlich sein. Aber
ich
orientiere mich natürlich jetzt erstmal an dem, was ich so in anderen
genau.
Ländern sehe. Und gerade Finnland ist ein gutes Beispiel dafür, wo die Grünen halt, wo die Grüne Partei tatsächlich dort sich für AKWs ausspricht.
Genau, richtig,
so.
Genau, richtig. Wie gesagt, es ist eher, das meine ich, es ist eher so ein gewisser Pragmatismus dahinter, so ein realpolitischer Pragmatismus.
Ja, aber das ist ja zum Beispiel, das dachte ich, ja am Anfang, also ich halte ja sowieso nichts von dieser Regierung, das ist ja auch bekannt. Also, aber ich dachte zumindest am Anfang noch, ja, die werden dann, denn wenn die Grünen jetzt nach 20 Jahren mal wieder in Regierungsverantwortung kommen. Also bis 2005, von 98 bis 2005 gab es ja die rot-grüne Regierungskoalition, wo die Grünen zum ersten Mal tatsächlich in der Regierung waren. Jetzt sind sie es wieder. Da dachte ich mir, okay, dann werden die auch so pragmatisch sein und dass die tatsächlich gewisse Sachen, also realpolitische handeln. Das tun sie jetzt zum Beispiel ja bei der Ukraine ja schon. Also das war ja gar kein Problem, auf einmal den Pazifismus, die
Grünen
zum Teil auch aus
genau,
der Friedensbewegung, da war es ja gar kein Problem, auf einmal von Leuten, die natürlich alle garantiert den Wehrdienst verweigert haben und Militär ganz, ganz schlimm finden, dass die, also Leute auf einmal jubeln, wenn halt irgendwelche Panzer in die Ukraine geliefert werden, wogegen auch gar nicht spricht und so, aber auch das ist wieder so eine geile Doppelmoral, aber halt man kann nicht, man darf auf gar keinen Fall, darf man seine Haltung zur Atomkraft überdenken, sogar in Zeiten der Krise. Also das ist, dass sie das auch nicht unter einen Hut kriegen.
Also die Deutschen sind ja wirklich
Wahnsinn.
Wirklich für so eine, nochmal wirklich herausragend. Also die haben da auch, ich glaube wirklich, das hängt damit zusammen, dass man in Deutschland, also ne, es ist German Angst, klar, kennt man.
Genau.
Es ist aber auch wirklich, glaube ich, eine Verwurzelung in der Grünen, in so einem naturromantischen Weltbild, was, glaube ich, in Deutschland sehr speziell ist.
Das gibt es schon, ja, also das ist so klar, also natürlich, ne, wir kennen ja vom er war ja auch, ich glaube, Reichsforstminister auch, unter anderem, der Reichsfeldmarschall Göring, der hat ja zum Beispiel 36 einen Film produzieren lassen, Ewiger Wald, natürlich dieser deutsche dieser Naturmystizismus, deutsche Romantik, okay.
Ja, und dann auch
ich würde aber noch sagen, tatsächlich, das ist schon noch in der heutigen, jungen, hippen, neuen, grünen Generation unter Ricarda Lang und Co., ist das nicht mehr so, wie noch in den Anfängen der Grünen so. Also das ist eigentlich so jemand wie Cem Özdemir und Jürgen Trittin, das sind Fossile. Die kommen noch aus der Generation, wo es tatsächlich diesen Hang zum Natur und Mystik noch viel verbreiteter war bei den Grünen. Diejenigen, die jetzt den Ton angeben, um Lang, Neubauer und Co., die kommen da nicht mehr so. Die hatten zum Beispiel, hatte Habeck ja auch gar nichts dagegen, dass halt Elon Musk seine Tesla-Fabriken in Brandenburg baut. da war Musk noch nicht in Ungnade gefallen bei diesen Leuten. Aber da gab es ja auch irgendwie Proteste, dass dann da irgendwie, keine Ahnung, irgendein seltener Borkenkäfer hätte dann da wahrscheinlich, weg gewesen. Da hat Habeck gesagt, jetzt entspannt euch mal.
Ja. Ne? Um nochmal drauf zurückzukommen. Auch da, Energie dient hier für eine gesellschaftliche Transformation. Die Leute wollen über Energie, über dieses Thema, unter anderem auch über dieses Thema, ihre gesellschaftlichen Umwandlungsprozess erreichen.
Der geht weit über diese Energiethematik
hinaus. Der geht weit über diese Energie hinaus, genau richtig. Aber hier hat man ja alles, diese Vorstellung von, dass Menschen mit zu viel Energie nur Böses anrichten, ne, den Planeten verschandeln. Und ich meine, es hat sich ja, man muss sich ja bei Energie und bei Energietransformation, die wir in der Geschichte gemacht haben, immer mal überlegen, was hat es denn genützt im Endeffekt? Ne? Ja. Wir haben mal angefangen in der Antike, tausende Wälder abgeholzt, ne, verbrannt, auch im Mittelalter. Erst mit Kohle und Gas konnte man ja erstmal sowas wie Wälder wieder restaurieren. So hat man gemerkt, oh, okay, Waldsterben, da entsteht irgendein Schwefel, scheiße, funktioniert so nicht. Hat dann technisch andere Möglichkeiten gefunden, aber der Vorteil von Kohle und Öl und Gas war, es hat uns eine neue Welt eröffnet. Es hat uns neue Stoffe ermöglicht, neue Materialien, auch ja gerade, wenn zum Beispiel auch so die Crowfer davon reden, ja gut, wir müssen zu so einer Care-Economy werden, wir müssen lieber mehr, ne, warum müssen wir jetzt denn hier noch Maschinen bauen und warum noch ein Autos, können wir nicht lieber mehr so Pflege machen und Medizin, was ja auch auf fossilen Stoffen beruht am Ende. So, das ist ja alles. Und diese Stoffe hatten ja den Vorteil, sie waren sehr energiehaltig mit geringem Volumen. Ne? Ja. Das heißt, man kann auf sehr geringem Raum, noch krasser ist es bei der Atomkraft, flächensparendste Energieform überhaupt, sehr viel Energie erzeugen und das mit wenig Platz. Und das hat uns ermöglicht, dass wir wieder Wälder wieder renaturieren konnten, dass wir Wälder schonen konnten. So, und
das ist so geil, weil
das ist eben das, was Kernkraft uns auch ermöglicht und warum diese Leute auch, ich glaube auch langfristig, auch Grüne in anderen Ländern sagen würden, nee, weil man hat ein gewisses Menschenbild, dass man dem Menschen, wie gesagt, realpolitisch sagen die, ja, okay, wir wollen das so. Vielleicht gibt es da auch unter gewissen Grünen vielleicht auch so in anderen Ländern auch so Ökomodernisten, ne, die so ein bisschen das auch anders sehen, die ja wirklich so eine ähnliche Vision vielleicht auch wie ich haben, dass man den Menschen sowas zumuten kann. Ja. Aber gerade bei den, sag ich mal, tonangebenden kulturellen Eliten, die da gerade sind, die sind ja eben nicht Ökomodernisten, sondern die wollen eine Gesellschaft, die wenig Energie hat, weil man dem Menschen das nicht zutraut und ein Weltbild hat, der Mensch sollte nicht so viel Energie zur Verfügung haben. Er sollte lieber im Einklang mit der Natur leben und
ja. Also ich habe da zwei Gedanken zu. Und zwar einmal mit diesem naive Glaube, dieses Degrowth, Deindustrialisierung. Also ich habe das auch gehört von Leuten, wo ich mir denke, die wissen nicht, was sie da reden. Also diese naive Vorstellung, dass man dann einfach so zurückgeht in die Zeit vor der Industrialisierung, das hast du selber gerade gesagt, da wurden, was weiß ich, wie viele Wälder abgeholzt, damit die Leute Feuer hatten zum Heizen. So, da gab es halt keine Heizung, das ist ja ein Prozess des Fortschritts, der Zivilisation, und den möchte ich nicht mehr eintauschen. Ich möchte nicht in eine Zeit zurück, wo das halt nicht möglich war. So, und diese naive Vorstellung, dass dann ja alles besser wäre. Die Leute wissen nicht, wovon sie da reden. Das sind auch garantiert nicht die Leute, die ja auch nur einen Tag überleben würden in so einer Gesellschaft, in so einer Welt.
Weil sicher nicht. Diese Leute haben ja auch keine Vorstellung davon, was darauf alles beruht. Nächster Kritikpunkt, wo ich sagen würde, daran anschließend, selbst wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben Stromerzeugungsarten, die kommen mit so wenig wie möglich fossilen Stoffen aus, ne? Ja. Die braucht man vielleicht für die kommen nur mit der materialen Herstellung dieser Stoffe aus, weil auch ein Windrad hat Kohlenstoff da drinne, Holz aus tropischen Ländern, wo es auch fraglich wird mit dem Recyceln, wo man vielleicht auch gerade, muss man die deponieren am Ende, weil irgendwie
ist es Sondermüll. Genau, das finde ich übrigens, genau, da wo wir sich alle mal drüber aufgeregt haben, über das Endlager vom Atommüll im Wendland.
So, aber auch diese Stoffe und auch so ein Ausbau so einer Infrastruktur, wirklich, wenn man die 100% erneuerbare, Wind, Sonne, gleichzeitig, wir müssen die Stromnetze ausbauen, damit man den Strom von da nach da bringen kann, wir müssen Elektrolyseure bauen für Speicher, das sind alles Stoffe, die Materialien enthalten, Mineralien, Kupfer. Es gibt gerade auch riesigen Transformatormangel. So, und dementsprechend auch mit den Materialien. Da hat man riesige, lange Bestellzeiten. Das wird, wenn man jetzt die Netze weiter aufnimmt und weiter elektrifiziert, noch schlimmer werden. Der Materialbedarf, Kupfer, Lithium ist also das klassischste Beispiel, aber auch so viele haben das, so das Kupfer gar nicht so auf dem Schirm, was das für einen immensen Materialbedarf haben wird. So. Und was das auch, sage ich mal, im Endeffekt damit wieder bedeutet, was wir für eine Ressourcenausbeutung auch von anderen Ländern damit, Bergbau ist, man kann Bergbau durchaus auch sauber und vielleicht auch den lokalen Leuten da vor Ort auch vielleicht auch so gestalten. Das ist dann vielleicht wieder, ne, irgendwie eine Aufgabe von den Leuten, von einem Staat, was auch immer, von, dass man sowas gestaltet, dass es halt nicht den Leuten da dann scheiße geht, sondern von dem Bergbau da auch was haben. Aber es muss gemacht werden.
Das ist wahrscheinlich der Neokolonialismus von, also der wirkliche Neokolonialismus, von dem die anderen sonst immer nur reden.
Genau. So, ist, und
ist es schön. Das ist klassische Projektion. Das, was die anderen ständig vorwerfen, machen sie selber. Die ganze Zeit.
So, und auch China, ne? Wir sind in unseren Lieferketten, was solche Stoffe angeht, vor allem überwiegend von China abhängig. So. Wenn die jetzt mal sagen, nö, dann sind wir, ist genauso wie beim russischen Gas, zack, weg. So, dann kann man dafür sorgen, dass wir, dann können wir dafür sorgen, dass wir bei uns diese Lieferketten wieder aufbauen. Das wird aber dauern. Und das wird auch materialintensiv werden. Das heißt auch, wir müssten auch bei uns wieder verstärkt auf Bergbau setzen, dementsprechend auch die Leute haben und auch, ich meine, ich wäre ein Freund davon, ne, hier wieder diese Deindustrialisierung, die wir über die letzten 20, 30 Jahre mit Offshoring, die wir irgendwo nach China ausgelagert haben, wieder umzukehren, gerade in Amerika, auch in Europa, und das umzukehren und zu sagen, wir produzieren hier wieder mehr, um eben nicht von anderen Ländern abhängig zu sein, um auch wieder zu sagen, wir können den Leuten hier wieder gute Löhne bieten, gute Jobs bieten und nicht alle irgendwo im Berlin Coding im Büro sitzen, sondern wirklich handfeste Jobs machen. Ne? Ich war ja so ein Meme, immer wo dann die Städter gesagt haben, ja, learn to code. Und jetzt ist es, also gerade in Amerika extrem krass, jetzt bist du ja mit Jobs in Handwerksbereichen der König. So, und jetzt heißt es wieder learn to weld. So, ja, gut. Weil jetzt gerade.
Es gibt ja auch einen realen Fachkräftemangel. Also genau. In Jobs, die halt auch tatsächlich einen gesellschaftlichen Nutzen und Mehrwert halt bringen und nicht irgendwelche Bullshit-Jobs
so,
im Büro
und
oder
ich bin auch jetzt,
staatlich
ich,
alimentiert
ich
sind.
Ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch kein Feind davon zu sagen, wir hauen jetzt hier auf jedes Dach, ne? Ja. Irgendwie in der Stadt jetzt hier noch eine Solaranlage drauf, ne? Ist jetzt, so sehe ich jetzt nicht als problematisch an, kann man machen.
Gab es in Israel richtig viel, aber der Unterschied ist zu Israel und Deutschland ist halt, in Israel scheint halt auch richtig viel die Sonne. Also da ist das auch tatsächlich.
Genau.
Da macht man das auch jetzt, ich weiß gar nicht, ob das auch so einen ideologischen Background hat, aber auf jeden Fall in Israel ist es einfach auch pragmatisch, weil da scheint halt richtig viel die Sonne.
Und die machen auch trotzdem Öl und Gas. Die haben ja trotzdem
aber
jetzt
kein einziges Windrad in Israel.
Die haben ja jetzt auch trotzdem einen Deal gemacht mit hier irgendeinem, ich glaube, Libanon, was auch immer so.
Nee, mit Libanon glaube ich nicht.
Irgendeinem anderen Land oder in der Nähe und haben sich da hier um Öl und Gas Reserven, ne? Halt gesagt, wir nutzen die beide gemeinsam. Mit irgendeinem Land war da jetzt
ein
was.
Ein muslimisches Land war es aber auf jeden Fall.
Ja, wo die sich jetzt aber geeinigt haben. So. Und gerade bei diesen Ländern, glaube ich. Also, dadurch, dass ich ja nun auch in der so Öl- und Gasbranche tätig bin, dort aber auch viel mit erneuerbaren Energiethemen zu tun habe, auch mit Wasserstoff vor allem. Nächster Irrsinn, was da teilweise gemacht wird, schaltet hier die Kernkraftwerke ab. Es will dann lieber Wasserstoff irgendwo aus Kanada importieren oder aus irgendwelchen afrikanischen Ländern, obwohl der Strom da unten erstmal besser aufgehoben wäre. Ne? Also es ist teilweise auch ein Irrsinn. Ja, das ist da wirklich ein grüner Kolonialismus, von dem man da teilweise reden kann.
Ja, es ist so ein bisschen, also ist das in anderen Ländern, also weil wir hacken ja immer gerne auf Deutschland rum und auf deutsche Ideologie und dieses am deutschen Wesen soll die Welt genesen, Deutsche wissen es besser, bauen halt nur Scheiße, erklären aber trotzdem allen anderen, wie es zu laufen hat und glauben dann auch, sie seien auch noch Vorbild. Mit dieser katastrophalen Energiepolitik sei man auch noch ein Vorbild für andere Länder, wo es wirtschaftlich, also natürlich hassen wir das chinesische Regime, aber wirtschaftlich läuft es da ja ganz gut,
Ich mal. Ne? Und die gehen da wesentlich pragmatisch ran. Die bauen neue, effiziente Kohlekraftwerke, die weniger Kohle brauchen als ihre vielleicht in den 60er, 70er Jahren gebauten.
Ja.
Die bauen aber auch gerade irgendwie ihre 20, 30 Kernreaktoren und bauen trotzdem und stellen die irgendeine Wüste da trotzdem mit Windrädern zu, ne? Also
genau, und die sollen sich jetzt dann ein Beispiel daran nehmen an die dummen Deutschen. Also, aber meine Frage wird jetzt eigentlich darauf hinaus, gibt es eigentlich sowas Vergleichbares, so eine wirre Politik wie in Deutschland? Gibt es das auch in anderen Ländern?
Ich glaube, dass Deutschland da in der Hinsicht wirklich eine Sonderstellung einnimmt. Mhm. Dass da andere Länder viel pragmatischer mit umgehen.
Ja.
So, Energiewende, Klimawandel, im Endeffekt macht jedes Land mit. Ne?
Ja.
So, da kommt man gerade nicht drum herum. Da sind man nur auch durch gewisse Investoren-Sachen wie ESG ist man ja auch dazu gezwungen, da irgendwo mitzumachen.
Genau.
Ne?
Wer das übrigens, Environmental Social Government, wer da übrigens auch noch mehr, also einen guten Input haben will, komm mal auch zu Patreon und hört sich die zweite Folge mit dir an, wo
genau.
Das ausführlich erklärt wird. Genau, das machen wir jetzt nicht mehr. Aber ja, Entschuldigung, ich hab schon noch.
Genau, und im Endeffekt macht jeder mit.
Ja.
Aber so wie Deutschland das macht, dass man da auch mit so einer ja auch so Volksgemeinschaftsmanier, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, ne? Ich glaube, das gibt's nur, da ist Deutschland wirklich ganz besonders. Vor allem auch mit so einem auf andere Länder zeigen.
Mhm.
Und ich hatte es ja auch mal in meiner Patreon-Folge gesagt, wie auch herabschauend man teilweise da auf andere Länder schaut.
Mhm.
Und so nach Frankreich und schaut mal eure Kernkraftwerke letztes Jahr, wie es nicht funktioniert. Dann so, ja, da wieder, ne? Also in erster Weltkriegsmanier, so jeder Stoß ein Franzosenmäßig dann da so in so einem Chauvinismus verfällt, ja, gegen andere Länder.
Das war übrigens eine sehr, sehr, sehr schöne Aktion von Macron, wo er auch zu Habeck mehr oder weniger gesagt hat, halt mal dein Maul, Habeck. Es reicht jetzt, macht doch euren Quatsch, aber lasst uns in Ruhe. So, bei uns bleiben die AKW halt an.
Richtig, ja, ich meine, ich finde es auch krass, dass er sich da teilweise auch jetzt bei der ganzen Ukraine-Geschichte, wie er sich da mit China auch so gestellt hat. Also das war schon interessant zu sehen. Ne?
Macron jetzt?
Ja, ja, also das da, also so ein bisschen, ne, typisch Franzosen, ne, so ein bisschen irgendwie NATO, ja, nein, irgendwie.
Ja, absurdes Land, Frankreich.
Ja, ja, aber.
Stelle ich immer wieder fest. Aber egal, ja, okay.
Anderes Thema, genau.
Ja, genau. Ja, also genau, aber es ist, steckt sich auch mit meinem Eindruck tatsächlich, dass ich so das Gefühl habe, das ist dieser Irrsinn, also Deutschland agiert aus einer Position der Schwäche heraus, sieht sich selber aber als Mittelpunkt der Welt. Und das ist auch so ein Ding, das ist mir auch wirklich nochmal aufgefallen. Ich habe mich ja auch in Israel auch mit Leuten, mit Israelis auch unterhalten über so ein Kram. Also ich habe mich mit Aro und seiner Familie getroffen.
Ja,
ich habe mich mit seiner Frau unterhalten, die kommt aus der Ukraine ursprünglich, ist aber in Deutschland aufgewachsen und ist dann irgendwann nach Israel gezogen. So, und die mit eines der ersten Sachen, die sie mich gefragt hat, war: Wie stehen die Deutschen denn zum Aus der AKWs? Und ich habe ihr das erzählt und sie meinte, sie hat dann nur mit dem Kopf geschüttelt, als sie gelesen hat, dass das wirklich jetzt passiert in Deutschland.
Ja, vor allem,
weil das niemand nachvollziehen kann.
Wie willst du den Leuten, man sieht es ja in Amerika auch gerade extrem, wie viele Projekte
was ist denn los mit euch? Immer, dass ihr die Mikros, aber Jörg hält das auch immer entweder viel zu dicht, jetzt
so mal so, mal so, mal so, mal
weg.
So.
Das ist echt, was ich da wieder nachbearbeiten muss, wieder alles, wie ich fitzig, wo ich die Stimmen lauter mache.
Bisschen, muss
so.
Ja, ein bisschen Arbeit liefern auch, sollst ja nicht nur hier gemütlich da sitzen.
Ja, gut.
Ja, auf jeden Fall, also man sieht, du kannst den Leuten auch nicht erzählen, du schaltest Kernkraftwerke ab.
Ja.
Sollst du ihnen aber sagen, dass durch den ihr Dorf jetzt eine Stromleitung geben soll.
Mhm.
Also du holst da die Leute nicht ab. Das ist ja so neben diesem Materialverbrauch.
Mhm.
Also jetzt mal, von allen grünen Ideologien, die da draußen rumgeistern, und die man da kritisiert, was meiner Meinung nach da gerade vorherrschend ist.
Mhm.
Wenn man jetzt wirklich sagt, man wird jetzt mal so eine Energiewende, ne? Sage ich mal, okay, weniger Erdöl, weil eigentlich ist es ja auch schade, das zu verbrennen, ne? Weil eigentlich sollte man es ja auch eher für Stoffe nutzen, ne? Für eine stoffliche Anwendung nutzen, als es jetzt vielleicht irgendwo zu verbrennen.
Ja.
Sagt, okay, man muss da ein bisschen was ändern, Stromnetz umbauen, vielleicht auch ein bisschen anpassen, wieder ein bisschen erneuern, ne?
Mhm.
Man kann den Leuten doch auch nicht erzählen, und in Amerika ist das echt krass, wie viel Widerstand da auch herrscht gegen Stromnetze, weil da so viele Stromnetze gebaut werden sollen. Das wird ja bei uns auch ähnlich laufen, ne? Was das für ein Widerstand auch erzeugt. Das ist ja so neben diesem Materialverbrauch so eine krasse Kritik, und neben Materialverbrauch und dass man die Arbeiter auch gar nicht mitnimmt, auch so ein dritter Punkt, dieses Not in my Backyard, so am besten gar nichts bauen, ne? Das ist ja in Deutschland, es ist in Amerika krass, aber nicht so krass, aber in Deutschland ja auch noch krasser ausgeprägt, ne? Man kennt diese typischen Plakate, kein Windrad, kein Fracking, aber auch Solar, also am besten gar nichts, ne?
Ja.
Und Strom kommt aus der Steckdose.
Genau.
Aber
einfach ist das.
Und das sind ja nicht nur Grüne, das ist ja so ein gesellschaftlicher Durchschnitt. So.
Ja,
und am besten gar nichts bauen und nee. Aber dann die Vorzüge der modernen Gesellschaft trotzdem genießen wollen. Was das auch für einen Widerstand erzeugt, mit so einem Hintergrund, schaltest die ab, willst dann den Leuten aber vermitteln, aber dafür bauen wir das jetzt hier durch. Also das kannst du doch auch politisch den Leuten nicht vermitteln, wie das funktionieren soll. Also nimmst du doch auch niemanden mit und holst die Leute ja nicht ab. So, wenn ihr sagt, ihr habt doch jetzt die Kernkraftwerke abgestellt, warum müssen wir jetzt hier ein Stromnetz da durchbauen, ne? Ein Stromkabel, ne? Das das ist nicht nur bei uns so, aber Deutschland ist da, denke ich, auch nochmal gut speziell.
Wollen wir das so langsam so nehmen als Abschluss so? Dass das so, du hast ja gesagt, du willst nicht ganz so lange machen, wir sind jetzt schon bei fast anderthalb Stunden.
Oh, sind wir schon?
Ja, ja.
Ja, gut, war nochmal ein Rundumschlag. Ich hoffe, genau. Es war nicht zu verwirrt.
Nö, gar nicht. Wie gesagt, wer sich das in aus aller Ausführlichkeit, ja, und allen Details anhören will, habe ich ja schon mehrmals gesagt, wo man da hingehen kann. Aber mir geht es ja eigentlich darum, dass wir dann wirklich nochmal so einen schönen Anteasern von genau diesem Thema haben, aber jetzt nicht nur aus einer eher, bei mir ist ja eher sehr eine ideologiekritische Polemik. Du kannst es ja auch wirklich, du kannst es technologisch auch begründen, warum das halt.
Ich muss ja auch mal sagen, ich bin ja jetzt auch von gewissen Standpunkten aus, ne?
Ja.
Wärmepumpe zum Beispiel, geistert ja rum, ist jetzt auch in so einem Kulturkampf irgendwie verfangen, leider. Ja, ja. Ist eine wunderbare Technologie, du kannst nichts sagen. Es ist wunderbar, wenn das. Es gibt halt gewisse bauliche Bedingungen. Da bin ich halt jetzt auch kein Bauingenieur und kann das jetzt bewerten.
Ja.
So, das müssen halt dann die Bauingenieure vor Ort machen.
Mhm.
Problem ist halt, wenn man es dann wieder so staatlich durchsetzt. Und das ist, da sind wir ja wieder bei diesem Punkt. Man will es dann wieder so bis ins Kleinste durchregulieren, staatlich,
ja,
sagen, ihr müsst das jetzt machen.
Ja.
Und so holt man natürlich dann die Leute nicht ab. Und es verfängt dann auch bei einem Eindruck so. Und dann greift es vielleicht ein Bild noch auf, multipliziert das nochmal, macht da nochmal so einen Kulturkampf.
Genau.
Noch einen verstärkten Kulturdampf raus als Gegenbewegung, der natürlich aber auch erstmal, das ist ja immer so. Die Konservativen sind passiv,
ja,
schaffen es keine eigene Politik zu machen, die die Leute vielleicht auch mitnimmt, wo man, ich mittlerweile sagen würde, eigentlich sind es ja, bestes Beispiel, die Republikaner, die ja eigentlich mittlerweile die Working-Class-Partei sind, der Leute. Und die Demokraten sind die Küsten- und Elitenpartei.
Ja.
So. Und, aber schaffen es nicht in eine aktive Position zu kommen, wo man auch Gesetze, wo man auch Politik macht, die Leute vielleicht auch abholt.
Mhm.
Und reagiert immer nur auf die Vorschläge der anderen Seite.
Mm-hmm.
Und denkt sich, und die denken sich dann immer nur, ach, aber warum seid ihr denn dagegen? Ist doch.
Ja, wieso, ist doch nur für die gute Sache.
Ist doch für die gute Sache, genau. Genau. So, und wie gesagt, eine Wärmepumpe ist was Wunderbares. Es ist kein Problem.
Mm.
Die Technologie selbst, ne? Das ist wie Windrad. Wenn Windrad in die Ostsee stellen, okay. Oder Nordsee, meinetwegen macht man. Wenn es dahin passt, okay.
Mm.
Einen ganzen Parkplatz, der eh versiegelt ist, jetzt mit Solaranlage drüber, okay, ist mir scheißegal, kann man machen, wunderbar, wenn es passt.
Ja.
Das Problem ist da gar nicht die Technologie, das Problem ist dann eher das staatliche Durchforcieren.
Genau, genau.
Ohne auch die Leute dabei mitzunehmen. Das ist wieder, wo der Begriff der Anarchotyrannie dann wieder passt.
Ja, das ist so nenne ich die Folge, Anarchotyrannei.
Ja, grüne Anarchotyrannei.
Grüne Anarchotyrannei.
Man nimmt die Leute nicht...
Das klingt wie so eine Reichelt-Überschrift. Schönen Grüße an Jan Karon, wir haben uns vorher getroffen.
Man nimmt die Leute nicht mit, man nimmt auch die Arbeiter nicht mit und ich möchte hier mal on the record gehen. Ich bin tatsächlich ein Freund von Gewerkschaften und auch von gewerkschaftlicher Organisation.
Ja.
Auch auf Patreon schon oft genügend erklärt, dass ich finde, dass Konservative vermehrt Politik in diese Richtung machen sollten.
Geht so, ja, in Amerika geht das ja auch schon.
Genau, Richtung, ne? Ich habe ja schon auch genügend auch angeteasert hier, dass es da auch republikanische Abgeordnete gibt, wie J.D. Vance oder andere so, auch aus dem mittleren Westen auch, oder Florida, die da auch Politik machen in die Richtung.
Ja.
Und auch genügend Publikationen wie den American Conservative oder den American Compass, die sich auch für so eine Politik auch stark machen.
Genau. Das haben wir ja schon auch so ein bisschen schon auch in der letzten Patreon-Folge gehabt mit dieser quasi konservative soziale Bewegung.
Genau,
so,
genau. Ne?
Oder sozialkonservative Bewegung.
Die auch, aber natürlich auch völlig losgelöst von irgendwelchen jetzt so Deutsch, ne? Stolzmonat, ne? Irgendwelchen, ja, Deutschtümeleien, also, genau, die jetzt irgendwie auf irgendeine Ethnie beschränkt sind.
Nee, genau. Naja, amerikanisch, konservativ oder rechts in den USA hat ja ein ganz anderes, das, genau, ist was ganz anderes als in Deutschland. Da gibt es halt keine cringing Stolzmonat.
Es geht halt um die, genau, Republik.
Genau. Genau. So einfach ist das nämlich.
Ja.
Deswegen, naja, gut.
So, wie gesagt, also on the record, kein Problem mit gewissen Technologien, die auch einzusetzen. Ich habe jetzt, glaube ich, deutlich gemacht, was da meine Kritik dran ist.
Genau.
Im Großen und Ganzen und was eigentlich auch meine Idee wäre, wie man dem auch diesem grünen Degrowth da entgegnen könnte. Mit diesem, wie du schon auch angeteasert hast, wo wir auch schon drüber geredet hatten.
Genau, aber ich sehe es eh so. Also das Problem ist, was heißt das Problem? Nein, das ist eigentlich gut, dass die Grünen das machen. Das ist gut, dass sie diese ultra-autoritäre staatliche Interventionspolitik jetzt machen, weil dann sehen alle Leute, was diese Leute machen möchten, wenn sie nicht noch von bestimmten Fesseln wie einem bürgerlichen Rechtsstaat. Oder auch, da muss ich mal sagen, Da bin ich wieder mittlerweile wieder ganz froh, dass die FDP in dieser Regierungskoalition ist, weil die dann doch noch durchaus da auch mal Dinge blockieren und stoppen
und sagen, da, ja,
machen
ja.
wir nicht mit. So. Also wenn das eine rot-grüne Regierung wäre, dann wäre es hier schon, würde es noch mal ein bisschen anders aussehen.
Ich glaube ja, ich glaube, da würden die Grünen sich auch noch mehr durchsetzen. Ja. Die SPD bin ich so ein bisschen gespalten, weil denen ihre Rolle verstehe ich gerade gar nicht. So, die sind
die
so ein bisschen
gar nichts mehr.
Also die sind so ein bisschen dazwischen, aber irgendwie auch die irgendwie wollen sie auch noch so ein bisschen, ach ja, die Autoarbeiter, ne, und die Kohlekumpels so ein bisschen.
Ich glaube,
irgendwie,
auch da gibt's noch vernünftigere Leute, wie die klassische ehrliche Sozialdemokraten Wolfgang Thierse oder so. Das sind keine Fans von diesem linksgrünen woken Quatsch halt. Das sind da ehrliche Sozialdemokraten, die ein Herz noch für die Arbeiter haben, für die sie jahrzehntelang Politik gemacht haben und die auch ein Herz für die Leute haben, die bei RWE da irgendwie abbaggern, weil das ist im Gegensatz zur grünen woken Elite sind das halt die Working Class.
Genau, und auch Leute, die hier den Laden am Laufen halten.
Genau.
Die
und das ist eigentlich ja eben auch das klassische SPD-Kernklientel, was aber mittlerweile gar nicht mehr oder die andere böse Partei wählt. Passiert auch. Ja, keine Ahnung, wie das zusammen. Ich weiß es einfach nicht, wie das passieren kann.
Und ich muss ja auch sagen, Sorgen machen klingt so blackpilled, ist ja nicht so. Ja. Aber jetzt mal bei allem, wenn die AfD wirklich diese schlimme Partei ist, wie sie immer so dargestellt ist und wirklich komplett full-blown Fascism hier und Viertes Reich nochmal macht, dann hätte man ja eigentlich ein gerades Interesse dran, eben nicht nochmal all-in zu gehen, diese Politik so weiterzusetzen, sondern vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen. Ist das alles so richtig, was wir hier gemacht haben?
Ich glaube, diese Einsicht gibt es schon auch bei vielen Leuten innerhalb der CDU, FDP, auch SPD und auch in Teilen der Linken, nur bei den Grünen. Da gibt es auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht gibt es da auch ein, zwei vernünftigere Leute. Obwohl, Palmer haben sie gerade geschafft.
Also ich würde so fast sagen, dieses zentrale liberale Milieu von FDP über Grüne, da hat man diese Einsicht gar nicht. Ich glaube, auch in der FDP hat man so ein Milieu, was da alles mitmacht.
Ja, das gibt es schon. Ja, das gibt es schon. Aber es gibt, glaube ich, in jeder Partei, außer bei den Grünen, gibt es, glaube ich, dieses Milieu, was auch zur Einsicht in der Lage ist. So, und da. Aber die Leute halten halt den Mund. Die trauen sich halt nicht, die trauen sich das halt nicht auszusprechen. So, aber dafür sind wir ja da.
Genau.
Also von daher einfach mal die Folgen hören und dann. Ich bin da mittlerweile aber auch, wie gesagt, was ich am Anfang meinte, wo ich dachte, die Grünen, jetzt wo sie wieder in der Regierung sind, sind pragmatischer. Nee, sind die ja gar nicht. Die versuchen ja genau das umzusetzen, versuchen ja all den Schwachsinn umzusetzen, den die vorher propagiert haben. Also da sind sie wenigstens konsequent und ehrlich. Ja. Nur es scheitert auf allen Linien. Es kann nicht funktionieren und diese Leute, also da machen wir uns nichts vor, selbst wenn bei der nächsten Bundestagswahl die Grünen nicht mehr in der Regierung sitzen werden, davon gehe ich fest aus. Dann werden halt andere Parteien das umsetzen, nur dann wird es halt langsamer vorangehen.
Was habe ich gestern gehört? Meme gesehen, CDU-Wähler, die sich freuen, wenn 2025, 2024 irgendwie so, die CDU an die Macht kommt. Und dann war es so, ja, aber machen noch mehr linke Politik. Also,
ja, das wird schon so weitergehen. Ne? Das ist halt, das hat sich halt so tief verankert mittlerweile in den gesellschaftlichen tonangebenden und auch politischen Schichten. Und da ist es ja wirklich eine teilweise Ununterscheidbarkeit. Also das, alle laufen sie halt den Grünen hinterher. So, aber
ich würde ja fast sagen, ich weiß ja nicht mal, ob ich es mittlerweile irgendwie so linke Politik nennen würde. Es
darüber
ist,
kann man aber auch streiten, ob
da,
das noch
da
links
kann man
ist oder nicht.
Streiten, genau. Also es ist ja, wir haben das ESG-Thema auch schon angeteasert, ne? Und was das eigentlich für ein Rabbit Hole sind, was man
also
sich dann noch
hinein... Also linke Politik ist es ja eigentlich nicht so, weil es ist ja tatsächlich, es geht ja nicht um eine soziale Frage. Nee. Es geht ja nur noch wie um Identitäten oder halt um diese Energiewende-Politik. Und das ist eigentlich was, das muss man sich alles leisten können. Und es geht nicht mehr, es geht auch nicht um Klassenkampf oder sonst was. Eigentlich ist es gibt sogar auch manche Autoren, und das sind keine Linken, sondern das sind dann, wer war es denn? Josef Joffe oder so, der ehemalige Herausgeber der Zeit, oh Gott, keine Ahnung. Naja, man kennt es auf jeden Fall. Der hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, wo er halt auch sagt, die eigentlich, und das, was heute als linke Politik gilt, ist eigentlich.
Ungerüste.
Ja, entschuldige, das ist eigentlich eher rechts. So. Aber das Ding ist halt auch, ja, das kann man so sehen, aber ich bin kein Fan davon, dann zu sagen, ja, aber das hat ja mit links jetzt nichts zu tun. Doch, hat es schon was. Und dann müsst ihr euch damit abfinden, dass das jetzt halt der linke Mainstream ist und nicht mehr ihr gebt nicht mehr den
Ton an.
Der linke Mainstream ist nicht mehr der klassische SPD-Politik der 70er, 80er, 90er Jahre vielleicht auch noch, sondern das ist jetzt linke Politik. Das geht als linke Politik.
Das ist, genau, dann ist es jetzt halt so ein, nennen wir es mal Linksliberalismus, der sich, was auch immer das jetzt ist, ne? Aber jetzt nicht irgendein marxistischer oder sozialdemokratischer jetzt irgendwie Klassenkampf, ne?
Nee, aber auch da kann man ja natürlich sich überlegen, natürlich gibt es auch zwischen, es gibt auch, also natürlich hat das jetzt tatsächlich mit, wie gesagt, mit links, mit linker sozialer Politik, ja, was auch immer man davon halten will, nicht, tatsächlich nicht mehr viel zu tun. Es ist ein Klassenkampf von oben, der da geführt wird, gegen die Schichten, für die sich die Linke eigentlich mal eingesetzt hat. So, und also ich meine, in der Welt sich der Woken, das Fass machen wir jetzt nicht nur auf, aber ist ja auch ein weißer, arbeitsloser Plattenbaubewohner ist ja trotzdem noch privilegierter als irgendwie ein hipper POC, der in Berlin-Mitte wohnt und in einem Startup arbeitet, ja, und Schweinegeld verdient, weil auf hoher Hautfarbe. Das ist ja natürlich ein Schwachsinn sondergleichen und das ist ja auch eine, das ist ja wirklich eine dezidierte Absage an klassisch linke, richtig, soziale Politik. Nur links ist ja nicht nur soziale Politik, links ist ja auch cultural und so weiter, kulturelle Hegemonie von Gramsci und so weiter.
Genau,
das sind
genau,
ja alles Leute, die waren nicht Vogue. Das waren nicht die Vogue-Vordenker. Aber irgendwo schon, weil die Linke ist halt kulturell auch hegemonial.
Natürlich will man auch gewisse...
Und das hat schon auch was mit, das hat schon auch letztlich unmittelbar auch auf Linke klassische Politik zurückführen oder linke Theoretiker, die jetzt nicht so irre sind wie Butler oder Co., aber auch ein Herbert Marcuse und auch ein Gramsci, das sind Leute, die, da gibt es schon eine direkte Verbindung.
Ja, genau, so, die haben, ne? Die wollen natürlich auch gewissen, da gab es schon immer die Vermählung, die Zerstörung der Familie zum Beispiel, eine Sachen, die man ja durchsetzen will. Genau, richtig.
Genau,
also da gibt es
genau,
definitiv auch nicht nur so eine ökonomische Analyse, sondern auch eine doch auch gewisse kulturelle Umwälzung, die man damit immer einhergeht.
Genau, genau. Und das, genau, das, ich werde mal irgendwann nochmal, ich weiß nicht, ob ich öffentlich mache oder für die Paper, aber da werde ich mit Koya, mit meinem lieblingsliberalen Koya aus Berlin nochmal eine Folge machen, wo wir wirklich uns mal angucken, wo gibt's, also was ist tatsächlich schon auch in linken Regimen teilweise vorweggenommen von der Politik, die heute propagiert oder auch, ja, tatsächlich, ja, umgesetzt wird innerhalb der Woken-Kreise, innerhalb der Grünen und so weiter. Also die Zerstörung der Kernfamilie und so weiter, das ist auch was, das gab's auch schon in Sowjetzeiten.
Genau.
So.
Energy, ja? Lysenkoism, wir haben es ja schon angesprochen.
Genau, genau.
Was ich gerne mal machen würde, ich will mir jetzt nicht selbst einladen, ne, aber mal so als Thema, ich würde es gerne mal anteasern.
Ja.
Sehr interessantes Buch, was jetzt rausgekommen ist. Das heißt Portfolio, glaube ich, so die Richtung.
Ja.
Der Portfolio, irgendwie, ja, sowas. Ja. Und da geht es darum, um so Asset Manager, ne,
ja,
die, wo man auch seit den 70er, 80ern auch damit einhergeht, wunderbar anknüpfend an, ne, Infrastruktur, wo sich der Staat mehr und mehr zurückgezogen hat, ne, dann verkommen lassen hat, was dann immer mehr in so Crony-Capitalism, ne, so Verschmelzung aus Finanzwirtschaft und Staat,
ja,
irgendwie dann trotzdem dann da dann zu verschmolzen ist zu so einem wilden, ja, der Staat kümmert sich jetzt nicht mehr um das Stromnetz, um das Wassernetz oder die Kommune, sondern, ne, das macht jetzt irgendwie so ein komisches Konglomerat, staatlich unterstützt, ne, so,
ja,
die Finanzwirtschaft, die das dann aber komplett herunterwirtschaftet, so.
Ja.
Und
ist das auch ein Phänomen, was auch schon länger zu beobachten,
genau,
ist, ne?
Und das, also, hängt auch, und da sind wir auch wunderbar bei dem Thema, ne, du kannst den Leuten nicht erzählen, ihr habt ein scheiß Strom- und Wassernetz,
ja,
ne, so, ihr habt hier kein Wasser, aber ihr seid jetzt, oder, ich meine, in Amerika, in manchen Gegenden sieht man das ja noch krasser, ne,
ja,
so, wo das Stromnetz am Versagen ist, auch Kalifornien zum Beispiel, weil es halt nicht, einfach nicht gewartet wurde, so, und weil da die meisten Waldbrände, da sind nicht Klimawandel,
ja,
sondern weil da irgendwelche Stromnetze umfallen, weil da irgendwelche Sachen aus den von 1920, ne, irgendwelche Teile jetzt halt mal irgendwann kaputt gehen.
Oh Mann, ey.
Und die halt mal unter einem guten, sag ich mal, doch vielleicht auch, deshalb sage ich, ich bin auch tatsächlich sogar ein Freund von dem New Deal unter Roosevelt gewesen, weil da hat man auch ne, diese staatlichen Energiebetriebe geschaffen, die sich dann um alles gekümmert haben. Das hat auch funktioniert so. Und
ja,
die gibt's auch heute noch. Die bauen auch, die bieten den Leuten Jobs, die funktionieren wunderbar. Und dann ist es in diese nicht wirklich eine, dann in eine Marktwirtschaft übergegangen, wo du wirklich sagst, es ist jetzt wirklich ein Wettbewerb, sondern,
ja,
es ist, ich will das jetzt nicht zu weit vertiefen, ich bin ein bisschen wieder ausgeschwenkt. Wie gesagt, hängt ja auch mit diesem ESG-Team auch zusammen, wo es dann nur darum ging, wir optimieren das auf, was kommt raus an Geld, aber um sich wirklich dann die Infrastruktur als solches, dass da auch Wartungskosten anfallen, kümmert man sich nicht mehr. Und das ist tatsächlich sehr interessant, dieses Buch mit diesen Asset Managern. Und das ist halt aber auch, und da darf man sich auch nicht, das ist jetzt nicht nur hier die böse Wirtschaft als solches, ne? Das sind jetzt gar nicht mal die Stromkonzerne als solches, sondern das sind halt Vorgaben, die aus der Finanzwirtschaft kommen,
ja,
auch staatlich unterstützt. Natürlich auch. Oder mit so einer staatlichen natürlich auch Gewilligung, dass man dann so Pseudomonopole dann auch wieder geschaffen hat, wo dann die dann trotzdem wieder keine richtige Marktwirtschaft sind. Und
das ist auch einfach ein super interessantes Thema. Also diese Verknüpfung, es gibt ja wirklich eine Verschmelzung zwischen Staat und Kapital, wenn man denn so will.
Ja.
Nur nicht so, wie sich das halt irgendwelche linksradikalen Autonomen vorstellen in ihrer Logik so, sondern halt ein bisschen anders. Also der Staat gibt es vor und die Konzerne machen das, weil der Staat die Rahmenmöglichkeiten dafür überhaupt erst schafft. Würde der Staat das nicht machen, wäre das anders. Aber das ist so was Leute auch nicht verstehen, dass halt je mehr Staat, desto weniger freie Wirtschaft, desto weniger Kapitalismus ist das eigentlich. Also das ist so ein bisschen, habe ich früher auch nicht verstanden. Aber
ich meine, ESG ist halt so ein interessantes Thema, weil das zum Beispiel jetzt, das ist halt.
Ich zum Ende kommen, jetzt haben wir manchmal das nächste Fass auf. Komm, halt, fass ich mal kurz. Ich muss
mach mal kurz. Aber wie gesagt, ESG, ich tease das mal. Es ist interessant, weil gerade das kam zum Beispiel aus der Privatwirtschaft. Weswegen ich auch da vorsichtig bin, immer zu sagen, was da so in der Privatwirtschaft auch so passiert. Ne? Das ist dann immer so ein Hin und Her zwischen Staat und Wirtschaft, aber ESG ist so ein wunderbares Thema, wo man auch aufpassen muss, was da so ideologisch passiert, weshalb die das ja auch wunderbar auch angenommen haben. Und auch Silicon Valley, ne, so diese Ideen, die da entstanden sind, die haben ja gerade in so eine, diese dann so, ich nenne das jetzt mal libertären Ideen, die da so entstanden sind, die haben ja gerade auch in so eine Richtung dann gewirkt, ESG und so. Vielleicht auch mit einem Outcome, wo man es vielleicht auch nicht gedacht hat, wo auch vielleicht heutige Libertäre natürlich auch dann vielleicht nicht unbedingt immer einverstanden sind dann.
Ja gut, ich bin ja kein, also
ja, ja jetzt allgemein, aber genau.
Ich wollte sagen, ich bin ja kein, also das ist immer das Problem. Das ist, wenn du halt eine Idee hast, wie eine Gesellschaft funktionieren kann, und das haben Libertäre genauso wie auch Kommunisten, und dann läuft das aber nicht ganz so, sondern beziehungsweise oder aus einer ideologischen Idee heraus gibt's dann halt irgendwie, wird dann was angenommen, wie eben das, was du gerade geschildert hast. Das möchte man aber auch nicht. Deswegen ist das immer so, naja, gut. Also ich bin halt kein Fan von Ideologie, deswegen bezeichne ich mich auch weiter als Ideologiekritiker. Ich finde das auch ein besserer Begriff. Und ich finde, wir haben ziemlich gute Ideologiekritik gemacht, tatsächlich. Also
ich glaube, dieses Thema so ESG, Geschichte von ESG, so Finanzwirtschaft, das sollte man nochmal, denke ich, ausgreifen. Da gibt's auch viel Verbindungen zu diesen Themen. Auch Wokeness und Energiewirtschaft und
genau,
was vielleicht so die normalen Leute, die so Ideologiekritik machen, so, ne, die das vielleicht eher aus so einer Perspektive auch wie Marxismusgeschichte, wo ich mich dann wiederum vielleicht auch nicht so, also jetzt nicht ganz so gut auskenne wie die, weil so ein Marcuse habe ich jetzt auch nicht gelesen, ne? Wo die sieht, andere Leute dann besser was zu sagen können. Aber gerade aus der Geschichte, das ist.
Ich überlege gerade noch.
Ein bisschen was lief ja auch schon auf Patreon auf der Richtung, in der Richtung.
Genau. Lass mal zum Ende kommen, weil ich muss auch mal um die Ecke ins Bad gehen. Ich will aber noch ganz kurz am Ende noch, Donnerstag war es, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag bin ich durch die Südvorstadt geradelt und dann fuhr ich an einer Frau vorbei, die grüßte mich und sagte, cooler Podcast. Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut. Wir kennen uns nicht, aber liebe Grüße unbekannterweise. Das freut mich, wenn man so einfach mal so öffentlich angesprochen wird. Und mir hat auch noch ein Hörer, der mich immer versorgt oder öfter mal versorgt mit Musik, hat mir auch noch eine Band empfohlen. Das will ich jetzt noch ganz kurz auch nochmal sagen. Die hat mir nämlich auch sehr gut gefallen. Die haben den Namen, das ist ein fürchterlicher Name, aber die heißen Deluxe mit Doppel-X. Gibt's auf Bandcamp. 3 Songs haben die. 2 sind richtig geil. Richtig guter Bisschen Post-Punk, Gothic-mäßig. Hat mir sehr gut gefallen. Verhalte, clean Gitarren im 80s-Stil. Liebe ich. Erinnert mich direkt immer an Bands wie The Chameleons oder so.
Ja.
80s Post-Punk aus Großbritannien. Schön düster. So großartig. Ist jetzt nicht so die richtige Jahreszeit für sowas, aber vielen Dank. Liebe Grüße auch an dich. So. Und schick mir gerne weiter Musik. Ja, ansonsten habe ich alles.
Spitze.
Ich übergebe dir jetzt das letzte Wort, Daniel.
Ja,
danke, dass du da warst. Bleibst weiter mein Gast und das ist halt dein Thema, ne?
Richtig, genau. Und ich kann nur sagen, folgt mir auf Twitter.
Genau, ich pack deinen Twitter-Link.
Genau, also ist so das einzige Medium, wo ich sage ich mal jetzt, ich habe leider noch, vielleicht ändere ich es nochmal, ich habe jetzt kein Medienoutlet, also ich bin jetzt wie vielleicht nicht andere Gäste von dir, die vielleicht jetzt auch Blog schreiben, Facebook schon ein bisschen aktiv sind, irgendwelchen Zeitungen geschrieben haben, das habe ich noch nicht. Aber ich bin...
Du bist nächste Woche auch im Podcast, in einem amerikanischen Podcast.
Ich bin in einem kleinen Teaser, gut, dass du es gesagt hast, in einem amerikanischen Podcast, ist ein kleiner Podcast, ne, ist jetzt kein Joe Rogan.
Hey, das wäre jetzt aber das, auch, das ist doch kein Maßstab. Also,
aber von der Größe, ne?
Ja, komm.
Aber ist ein kleiner Podcast von einem Typen, der aus dem mittleren Westen kommt. Midwest, ja, heißt ja. Heartland Revival. Gibt's auch auf Spotify, hat jetzt 3-4 Folgen draußen. Mhm. Ist aus einem, sag ich mal, amerikanisch-konservativen Umfeld. Mhm. Die aber so, ja, genau, sag ich mal, so einen Working-Class-Spirit haben, ne, mhm, so mittler Rust-Belt, mhm, ne, Appalachen, Kohlearbeiter, ne, die so aus so einem Umfeld groß geworden sind, ja, landwirtschaftlichen Umfeld kommen, auch so ein gewisses konservatives Weltbild haben, ja, aber sag ich mal auch, deshalb auch Heartland Revival, mhm, sag ich mal, für eine so Wiederauferstehung dieser Region, sind, eine Reindustrialisierung, ne, mhm, und das ist jetzt nicht so, na, wir gehen wieder zurück in die gute alte Zeit. Also so ist das nicht, ne? Ja. So früher war alles besser, sondern die haben doch schon auch teilweise Vorstellungen und kennengelernt über amerikanische Trucker-Podcasts, wo ich mittlerweile so ein bisschen so connected bin und ja, Verbindungen habe. Okay. Und auch so teilweise auch so mit so Verbindung auch zu kanadischen Truckern, so, ne? Ja. Hongkong, sag ich nur.
Ja, ja.
Und ja, genau, und da machen wir wahrscheinlich eine Folge und wahrscheinlich wird's darum gehen, wird wahrscheinlich ein bisschen privater Talk werden, jetzt gar nicht mal so krass inhaltlich, mhm, eher so ein bisschen, wo kommst du her, was machst du so und über so, generell über also ich fasse das mal alles so unter Landleben zusammen, ne, mhm, und so ländliche Regionen.
Stimmt, weil du kommst ja aus einer ländlichen Region.
Genau, ich komme eigentlich aus dem Erzgebirge und ja eigentlich, genau, auch meine Bergbauregion, so, ja, die jetzt aber nicht mehr natürlich so ist. Und er halt Rust Belt, ne, ehemaliger, ja, Mittlerer Westen, landwirtschaftliche Gegend. Und da haben wir gesagt, da gibt es wahrscheinlich auch einige so Überschneidungen, mhm, was so die Geschichte gibt, aber auch so Vorstellungen. Und richtig, ja, schauen wir mal, was es wird. Ich kann es noch nicht ganz sagen. Wie gesagt, Twitter, da bin ich ein bisschen aktiv, schreib mal was. Memes, Shitposting, Sachen teilen, die aber auch andere Medienoutlets, auch viel amerikanische Medienoutlets und genau.
Genau, ich verlinke das alles und hör mir die Folge natürlich an, wenn du zu Gast bist. Also Daniel, ich danke dir. Das war ein gutes Gespräch, ein guter Input in die Thematiken Energiewende und Ideologie von letzter Generation bis hin zu regierenden Grünen. Und man kann diesen Leuten nur eine allumfassende Revision ihrer Gedanken mal wünschen, aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Also werden wir uns, der Kampf geht weiter, wenn es
ja, genau.
Also, wir gehen jetzt Eis essen, würde ich sagen. Ich lade dich ein auf ein lecker Eis.